Normal moving.
Buongiorno und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren und natürlich alles dazwischen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Folge Bormale Böwe, Ihrem Lieblingspodcast, wo zwei Raucher übers Reden trinken.
Ja, oder in erster Linie heute eher über Schwitzen.
Wo zwei Schwitzer übers Schwitzen schwitzen. Anders kann man es, glaube ich, nicht erklären. Es sind 33 Grad, Leute. Das ist nicht meine Temperatur. Mein Name ist Max Scharf und ich wehre mich dagegen. Ach. Auch deshalb unterstütze ich Luisa Neubauer, Greta Thunberg und alle anderen, die sich gegen den Klimawandel stark machen, weil ich finde, langsam geht's zu weit.
Ja, scheiß auf die Eisbären sind süß, aber weißt du, dafür sind wir beide nicht nach Hamburg gezogen für diese Temperaturen.
Dafür trage ich auch zu gerne Hemd. Mhm. Ich will nicht rumlaufen, weil ich bin nicht der klassische Surfer-Typ. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich ziehe kurze Hose an, wenn ich weiß, es sieht mich niemand.
Ja, gut.
Aber du bist ja auch so ein kurze Hosenmensch. Ich finde, das ist ehrenlos und ich kann mich nicht, wenn ich weiß, ich gehe jetzt in den Park und ich treffe mich dort mit niemandem, dann suche ich mir eine dunkle Ecke, ziehe mir eine kurze Hose an und lass mich nicht sehen.
Es gibt Regeln für kurze Hosen. Ich gehe prinzipiell damit mit. Kurze Hosen bin ich auch eigentlich kein großer Fan von, aber
plus
bei solchen
30 Grad, ja.
Ja, plus 30 Grad, dann kommt dazu, ich habe extrem schöne Beine. Ich habe so richtige Läuferwaden.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Also Erasmus-Studenten aus Großbritannien oder England oder hier Amerika nennen mich immer Hot Legs Köhn.
Hot Legs Köhn.
Köhn. Ja, aber nee, also und ganz wichtig ist bei kurzen Hosen niemals auf der Bühne, niemals bei der Arbeit, nur in Ausnahmesituationen, die mit Freizeit zu tun haben.
Menschen, die auf der Bühne kurze Hosen anziehen, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist wirklich ehrenlos.
Ja, das gibt, also sagen wir so, es gibt gewisse, sag ich mal, Musikgenres, da ist das okay, weil alles egal ist. Also bei Punk ist
ja,
das
oder irgendwie... Ja, oder gestern habe ich zugezogen Maskulin gesehen.
Ja.
Die hatten kurze Hosen an. Mhm. Ich habe mir gedacht, na gut, ihr seid sowieso so assi, das ist schon in Ordnung.
Aber ich glaube, Grimm 104 hat auch sehr schöne Beine. kann man, weißt du, Leute, die so rappen, die müssen schöne Beine haben.
Ja, ja. Das hört man schon an der Stimme. Weißt du, du hörst den Song an, Oranienplatz, ja. Und denkst dir so, Mensch, der hat bestimmt schöne Beine mit so einer Stimme.
Das ist einfach, weißt du, bei dem Sound weiß man, das sind filigrane Arme, da hat man auch so, die sind auch so richtig schön adrig und die Beine so richtig durchtrainierte Läuferwaden.
Ja. Was für eine Zeit! Was für eine Zeit! Was für eine Zeit, um schöne Beine zu haben!
Ja, es ist halt einfach, ich glaube, je schöner die Stimme, desto auch filigraner werden die Beine. Ja. Weißt du, ich meine, guck dir meine Beine an, das sind Schwimmerbeine. Das ist,
kein Haar am Körper.
Kein Haar, ja. Als wenn ich gerade, ich nehme den Podcast auf und dann mache ich erstmal schön olympische Wettspiele, 500 Meter. 500 Meter Brust.
Ja, ja.
Ich habe keinen Widerstand. Ich bin Tour de France Fahrradfahrer, ich bin Schwimmer, ich bin einfach glatt wie ein Aal. Wenn ich so schwitze wie jetzt gerade, kann man mich umarmen und ich flutsch wie so ein Stück Seife einfach nach oben.
Nee, ich habe okaye Behaarung.
Okaye Behaarung.
Ja, ist nicht zu viel. Mhm. Sieht man aber, dass da was ist.
Okay, also du hast niemanden, der dir einmal im Monat irgendwie den Rücken rasieren muss oder sowas.
Nein. Ja. Da habe ich keine Haare. Also nicht so, dass man das jetzt sehen würde.
Ja, aber
keine
es ist
dunklen
auch,
zumindest. Ja, du weißt, vielleicht so helle oder so, die man nicht sieht.
Es ist aber auch ein Kreuz, das man zu tragen hat, wenn man wenig Körperbehaarung hat. Zum Beispiel, die Leute denken immer, ich muss mich ganz, ganz selten rasieren. Aber nein, dadurch, dass so wenig nachkommt, muss ich mich so oft rasieren.
Ja, ach so, weil es dann so sehr schnell, sehr beschissen aussieht.
Ja, ich sehe dann immer aus wie so ein Wels.
Oder wie so ein Koi. Wels wie dieser Fisch, der einfach hier so drei, vier lange Härchen hat.
Ja, genau. Also es sieht halt einfach nicht aus. Das ist ganz schlimm.
Liebe Möwis, falls ihr euch fragt, Mensch, heute brummt's ja ein bisschen in der Folge. Kann sein. Wir haben jetzt noch nicht reingehört. Wir haben hier den Ventilator an. Verzeiht es uns oder verzeiht es uns nicht. Ist uns scheißegal. Es ist so heiß, ich mache mir gar keine Gedanken mehr über gar nichts. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr richtig nachdenken.
Also es wäre auch kein Problem für mich, wenn wir hier einfach so zwei eiserne Badewannen hinstellen würden mit Eisbädern und dann würden wir so die Folge aufnehmen.
Alter,
aber dafür fehlt uns das
geil
Geld.
Wie geil wär's, frage ich dich ehrlich. Wir beide in einem eiskalten Pool.
Oh, das wäre wirklich geil.
Mit unserem Mikrofonarm.
Normale Möwe, die große Freibad-Folge.
Die große Freibad-Folge.
Und da kommt auch immer der Bademeister vorbei, halt mit der Creme auf der Nase. Ja, was
nicht,
machen Sie da?
Nicht vom Beckenrand sprengen.
Nicht vom Beckenrand sprechen.
Sprechen.
Da brauchen wir sehr lange Mikroarme, aber hey.
Ja, ja.
Aber können wir ja mal irgendwann machen. Du nimmst dir ein Hotelzimmer mit Wanne, ich lege mich in meinen Pool, in meiner Residenz.
Ja, und dann machen wir auch so Instagrammable Fotos, wie wir die Beine ins Wasser halten und schreiben so... Sind das jetzt Beine oder sind es Bratwürstchen?
Ja, genau, so ganz selbstironisch. Ja. Und wir essen die ganze Zeit Wassermelone. Das ist auch so ein Influencer-Scheiß. Immer Wassermelone essen.
Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, meine kreidebleichen, eiweißen Beine irgendwie hinaus in die Welt zu tragen. Das ist ein Ding, das belasse ich meinen eigenen vier Wänden übrig. Mhm. Und vielleicht mal vier Wände, wo mich mal jemand einlädt.
Ja.
Aber sonst wäre ich da raus.
Weißt du, meine geringe Körperbehaarung ist ein schweres Kreuz, aber dafür bin ich halt Hotlegs-Köhn. Also,
Hotlegs-Köhn.
Aber kennst du noch die ganzen Affen, die im Winter immer auch trotzdem kurze Hosen anhatten, weil es überhaupt kein Problem ist, war überhaupt nicht kalt.
Schlimmste? Dreiviertelhosen.
Oh, Dreiviertelhosen sind ganz schlimm, sind aber nur eine Spur besser als die Hosen, die man in den Knien abmachen kann, wenn es im Sommer zu warm wird, aber mit langer Hose rausgeht.
Das ist die schlimmste Form der Dreiviertelhose. Eine Ganzjahresfunktionshose.
Mit Taschen an den Knien, ne?
Mit Taschen überall und so zwei Reißverschlüssen, wo du jederzeit sagen kannst, nee, heute mache ich mal ganz kurz.
Ja.
Nee, so heiß ist es, ich mache dreiviertel kurz.
Wobei, es gibt auch noch eine weitere Form der kurzen Hose, die sehr, sehr schwierig ist, die Hotpants für Männer.
Ja.
Sehr, sehr gern gesehen bei Vätern, die im Garten arbeiten.
Ja, oder bei Mark Huth. Ich sage ihm auch immer, das sieht furchtbar scheiße aus. Mark Huth kann heute leider nicht bei uns sein, denn Mark Huth erkundet gerade... heiße Quellen auf Island, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich meine heiße Quellen auf Island. Das ist so sein Ding gerade.
Ja, der hatte mich ja auch gefragt, so Golden Circle, so die Ecke, ob man das machen kann, habe ich ihm vom abgeraten.
Ja,
aber
ja.
Der ist jetzt schön so Snifelsnest mal so die Ecke auschecken.
Ach so.
Ja.
Ja, ja. Nee, Mark Huth macht solche Sachen. Mark Huth ist ja so eine Art Weltenbummler.
Ja, ein richtiger Globetrotter quasi.
Ja, ja.
Hat er auch,
wo der schon überall war. Der war ja in Amerika und überall auch schon.
Ja, ja. Seine Amazonas-Expedition, als er in der Antarktis war, um die Polarlichter zu sehen.
Ah ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Das war eine schöne Instagram-Story. Das ist direkt wieder abgehauen, nachdem er das Video gemacht hat.
Ja, er fliegt da immer auch nur für einen Tag hin. Der ist morgen früh um 12 Uhr, landet er wieder. Der ist einmal jetzt dahin. Island ist ja jetzt auch nicht groß.
Ja, ja.
Fährt da zwei Stunden hin, einmal reinspringen für Insta und dann wieder zurück. Ja.
Ah ja, Mark Huth hat's gut. Der ist auf Island, da ist ein bisschen kälter. Da trägt man Jacke. Da bin ich wirklich neidisch drauf. Da muss ich schon sagen, wenn ich da Bilder aus Island sehe, dass Leute da sind und dort Jacke tragen, da muss ich schon wirklich sagen, Leute, ihr habt das Goldene losgetroffen.
Ich war ja zu derselben Zeit da, also ungefähr jetzt auch so Anfang August. Und wir hatten halt die ganze Zeit immer, gut, wir waren auch im Hochland wandern und so ein Quatsch, aber trotzdem, wir hatten halt immer eine Fleecejacke, Thermounterwäsche, lange Unterhose und alles drum und dran an. Und auch in den wärmeren Regionen war es cool, wenn man auf jeden Fall die Regenjacke ausziehen konnte und die erste Schicht. Und dann war es so angenehm in der Fleecejacke.
Ja, ich habe mir heute Morgen ganz spontan ein Flugticket nach Dublin gekauft.
Ja.
Weil ich gesehen habe, da sind nur 20 Grad. Und das klang für mich nach Urlaub. Da ist wenig Corona.
Mhm.
Und Irland ist gut. Außerdem hat der Flug nur 30 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, Greta Thunberg, Luisa Neubauer hin und her.
Aber ich dachte auch gerade so, nach dem kurzen Pamphlet am Anfang, ja, aber in erster Linie bin ich schon Narzisst und Egoist und deswegen...
Ja, aber was soll ich sagen? Das Flugzeug hebt auch ohne mich ab, ne? Deshalb,
gut.
Ich bin definitiv gegen Ryanair, aber ich meine, solange sie die Preise anbieten können, warum nicht? Ich finde, da muss nicht ich was regeln, sondern die Politik. Und
aber ganz kurz, wo wir gerade auch noch bei Klamotten waren. Also erstmal schön mit Irland, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Ja. War ich auch schon mal. Sehr, sehr tolles Land. Aber ganz toll. Land und Leute, einfach bezaubern. Aber wo wir gerade bei Klamotten waren, stell mal vor, du bist so schwitzi wie wir beide und dann wächst du in Kalifornien auf, wo man halt nur eine Klamottenart braucht, nämlich Sommerklamotten. Weil da immer, ich meine, wie viel Grad haben die da jetzt? So 39, 40?
Ja, ja.
Oh ja, die ist so mies, kein Bock drauf.
Gar kein Bock, ne?
Ich meine, auf welchem Breitengrad ist Hamburg? Das ist so Kanada, Toronto die Ecke, ne? Und wir haben hier 33 Grad, das ist halt einfach, da ist es da kälter, ich weiß es nicht.
Wo?
In Toronto, Kanada, so keine Kanada. Ahnung. Also weiß die haben ja auch harte Sommer, harte Winter.
Harte Sommer, harte Winter. Das haben wir in Hamburg aber nicht mehr.
Weiche Sommer und mittlerweile einfach nur nervige.
Ich muss dir ehrlich sagen, für das Wetter bin ich nicht nach Hamburg gezogen. Mm-mm. Ich habe mir da was anderes von vorgestellt. So.
Viel Regen, viel Traurigkeit.
Viel Regen, viel Traurigkeit.
Viel Tokotronic,
viel am Fenster stehen und bedeutungsschwanger in die Ferne gucken.
In der Mutter alleine am Tresen trinken, bis sich Knarf Röllem nebeneinsetzt. Das war ja so deine Vorstellung von Hamburg. Und dann gründest du ein Indie-Pop-Projekt mit Bernd Begemann. Ihr macht zwei Songs, einer wird ein Hit und dann löst ihr euch wieder auf wegen kulturellen Differenzen.
Ja, und Bernd Begemann spielt die Songs aber trotzdem weiterhin allein.
Ja.
Liebe Grüße an Bernd. Guter Typ tatsächlich. Man war mal mit dem Saufen in der Mutter. Gar kein, ist wirklich kein Scherz.
Ja, natürlich. Der ist auch oft.
Ja, ja.
Aber weißt du, was kein Solo-Projekt ist?
Nein.
Dieser Podcast. Und deswegen steigen wir doch heute mal ein mit Folgendem.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Ihr kennt es, ihr liebt es. Es sind die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen für die Leute, die zum ersten Mal heute einschalten. Bei dieser Kategorie, bei dieser Rubrik stellen Max und ich uns immer gegenseitig Fragen, die so höchstwahrscheinlich nicht in einem Freundebuch drinstehen würden, da sie, wie der Titel schon verrät, viel zu doll sind. Und deswegen wollen wir heute einmal gucken, was den DJ der Herzen, was den Podcast der Liebe eigentlich bewegt. Wären wir heute bei Pokémon, würde er nicht versuchen, der Allerbeste zu sein, sondern sich dafür einsetzen, dass sich alle irgendwie in irgendeiner Art und gewissen Weise wohlfühlen. Doch was ist eigentlich seine Geschichte? Wie ist er zum einsamen Reiter geworden, zum Pionier des Weißweins, zum Schorlen-Cowboy, zum Pernopolizisten? Und deswegen, Max, bist du bereit für die erste Frage heute?
Ich bin sehr bereit. Das war sehr schön. So möchte ich eigentlich immer angekündigt werden, wenn ich einen Raum betrete.
Pionier des Weißweins?
Pionier des Weißweins. Ich finde auch, guter DJ-Name, so wie du es vorgetragen hast, DJ Feelgood Manager.
Oh, aber weißt du, DJ Feelgood Manager ist so ein bisschen die gute Seele aus der Firma, legt ein bisschen auf bei der Weihnachtsfeier.
Ja. Nee, warum? Ihr wollt doch was von Michael Jackson hören, oder?
Hä? Roller von Apache. Das Roller ist bei von Apache. Also bei meiner Tochter ist das gerade richtig angesagt.
Wie, nur weil ich es schon dreimal gespielt habe?
Ich finde Perno, ne? Perno-Polizist finde ich sehr, sehr gut. Aber du magst Perno eigentlich gar nicht, oder?
Nee, ich mag keine Polizisten, das hast du verwechselt.
Gut, damit ist die erste Frage schon durch. Nein, ich habe mir heute mal gedacht, wir sind gerade in einer schwierigen Zeit, viele sind auf Kurzarbeit, manche Leute müssen sich sogar neue Jobs suchen und deswegen habe ich in dem großartigen und großen Fragenkatalog des Jobgesprächs mich mal ein bisschen durchgewühlt. Ich bin über ein paar Fragen gestoßen, ich stelle die jetzt nicht unbedingt, aber eine Frage war, wofür ist der Filz an einem Tennisball? Und das ist die sogenannte Überraschungsfrage, wo man kreativ und klug und schnell reagieren soll.
Ja, ja.
Das ist einfach so ein alberner Quatsch.
Aber stellst du mir jetzt wirklich diese Frage? Wofür ist der Filz an einem Tennisball?
Ich weiß es nicht, damit er halt besser poppt, irgendwie so.
Also ich dachte, du stellst mir jetzt wirklich diese Frage.
Das Einzige, was ich über Tennisbälle weiß, ist, dass wenn man sie aufschneidet, man Oldtimer aufknacken kann durch den Luftdruck, wenn man die zusammendrückt.
Ja, du bist voller nützlicher Informationen.
Kleinkriminell in Eckernförde, woher weiß ich das? Mutti, hör weg. Max, du bist bereit, wir steigen ein.
Natürlich.
Ich kann es ja auch so aufbauen. Schön, Herr Schaff, dass Sie es heute eingerichtet haben.
Ja, ja.
Wir haben natürlich ein paar Fragen zu Ihrer Persona. Was wäre denn das komplette Gegenteil von Ihnen?
Das komplette Gegenteil von mir? Das komplette Gegenteil von mir ist sehr gut organisiert, sehr zielstrebig, arbeitet wahrscheinlich Bank oder Versicherung. Findet, Humor ist ein Hobby für Dumme. Und betitelt den eigenen Musikgeschmack gerne als Radio.
Oh ja, ja, Radio oder ich höre eigentlich selten Musik.
Nee, ich mag eigentlich alles.
Ja, ne,
sind also, ja auch immer super.
So Radio Bob oder Delta, einfach das, was gerade so in den Charts ist.
Nee, ja, klar.
Und natürlich alles von Atze Datze.
Was war das Letzte, was ich gut fand? Ja, gut, jetzt außer Party pur Hitmix würde ich sagen Despacito.
Oh, super geil mit den Jungs auf Malle, einfach dazu richtig abgeschwuft.
Ja.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube, relativ ähnlich wäre das komplette Gegenteil von mir auch. Aber ich finde auch schön, stell mir vor, das wirst du wirklich gefragt und du darfst nicht lügen bei so einem Gespräch. Weil normalerweise die Frage auch irgendwie so, was ist ihre Schwäche? Oh, ich bin einfach zu pünktlich, ich arbeite zu viel,
aber wenn ich es ehrlich beantworte, müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, Schokolade.
Ja, genau. Oder stell dir mal vor, bei so einem Jobgespräch, was ist Ihre größte Schwäche? Boah, ich sauf echt viel und komme dann zu spät zur Arbeit.
Alter, ich habe mich, meine größte Schwäche, wollen Sie es wirklich wissen? Ich habe mich letztes Jahr ungefähr 4 Monate lang krank gemeldet, einfach weil ich zu besoffen war.
Ja, Ja, nee, also ich sehe einfach den Sinn des Lebens nicht und will einfach geil abcashen. Also in einem halben Jahr kündige ich hier eh wieder, das ist nur fürs Arbeitsamt.
Ich bin Workforce-Nomade. An langfristigen Dingen bin ich nicht interessiert.
Aber ja, also so Bank oder Versicherung, also so ein klassischer Schreibtischjob, weißt du, wo du hast auch Kundenkontakt, aber du bist scheiße zu den Kunden wahrscheinlich dann auch, oder?
Ja, ja, ja. Also Humor gibt's gar nicht. Also es wäre dann auch nicht so auf freundlich, sondern es wäre eher so eine Nummer wie, ach so, sie brauchen einen Kredit für ihr Haus, weil das ist jetzt für ihre 3 Kinder zu klein geworden. Ja, prinzipiell würden sie dafür natürlich in Frage kommen, ist aber natürlich auch eine schwierige Zeit.
Ja.
Ich sehe das nicht, dass das mit ihrem Geschäft jetzt gerade in dieser Zeit, da würde ich doch, das wird leider nichts.
Also wir können ihnen einen Kredit bewilligen, aber halt, da müssen sie ein paar Nullen streichen.
Ja, und also sie müssen aus der Wohnung raus. Ja, das tut mir natürlich leid.
Aber wir haben da schon ganz, ganz großartigen Interessenten gefunden, der hat auch Interesse, dass da junge Familien drin wohnen, aber möglichst unter 40, deswegen, aber wir finden was ja für Sie,
und
Frau Schröder.
Und junge Familien ohne Kinder.
Ja, genau. Ah, Sie haben einen Hund, da muss der leider erschossen werden, also so geht das jetzt gerade nicht.
Aber falls Sie möchten, da haben wir eine Versicherung für.
Ah, Sie haben eine Katze, kein Problem, wir kennen Leute, die können das lösen.
Ja, das ist im Hasper-Joker-Konto mit drin, da schicken wir jemanden vorbei. Das mit der Handyversicherung ist das mit drin, wenn Sie kein Haustier haben dürfen, schicken wir jemanden vorbei, der das tötet.
Oh, aber tatsächlich, das ist einer der traurigsten.
Und 20% auf Kinokarten.
Kommen Sie mal, Sie kriegen auch eine Tasse Kaffee für lau. Nee, das ist eigentlich eine der traurigsten Geschichten, die ich je mitbekommen habe. Eine Freundin von mir, die hat ein Kind und so Kinderkontos, die man anlegt zur Geburt, die heißen Mäusekontos.
Ja.
Und die hat mir mal erzählt, dass ihre Tochter mehr Geld auf dem Konto hat als sie. Und ich weiß nicht, wie das so richtig läuft, aber stell mir vor so, ja Mama, ich habe doch ein Mäusekonto früher gehabt, das hat mir Opa erzählt. Hm? Ja, wo ist das denn? Das soll dafür ein Führerschein sein. Ja, erinnerst du dich an den einen Urlaub, wo du das Wochenende wenn du dann bei Papa warst, ja, ist weg.
Ist weg.
Ist einfach weg.
Das war das, wo wir auf AIDA waren.
Ja, genau. Aber wir hatten viel Spaß, also ich und dein neuer Papa.
Sag Hallo zu Jürgen.
Ja. Nenn mich Vater.
Nein, nenn mich Stiefvater.
Vater. Ich weiß gar nicht, ob mein komplettes Gegenteil irgendwie, also mein komplettes Gegenteil wäre ja auf jeden Fall auch nicht auf der Bühne, aber was ist denn am weitesten weg von Bühne? Ich arbeite ja auch gerne irgendwie mit
Archiv.
Menschen. Archiv, ich dachte gerade auch Bestatter.
So Bestatter finde ich auch gut.
Richtig, ja. Ohne Einfühlsvermögen, immer so. Und ihre Oma ist tot? Das tut mir leid. Und das wird ganz schön teuer. Also, ich meine ganz
da
ehrlich.
Da haben Sie doch sicher ein Konto für.
Na, also, wollen Sie das mit dem Sarg machen? Ansonsten kann ich Ihnen anbieten, ich hab Terpentin und ein bisschen Brandbeschleuniger unten, dann können wir das selbst machen.
Ja, nee, klar. Nee, wir haben hinten so einen Komposthaufen.
Aber
ist gut für die Blumen.
Aber Ihre Mutter wäre damit nicht zufrieden. Das wollte ich Ihnen nur nochmal sagen.
Ja.
Deswegen biete ich Ihnen diesen Sarg für 8.000 Euro ausnahmsweise zum Freundschaftspreis von 788 an. Aber ganz ehrlich, Bestatter ist ein ganz schön heftiger Job, ne? Ich glaube...
Wäre das was für dich? Also könntest du dir vorstellen, so viel mit toten Menschen zu tun zu haben?
Ehrlich gesagt, ja. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesem Berufsfeld nicht so richtig drin. Es ist ja...
Ach was?
Nein, also ich meine jetzt auch so, was mein Wissen angeht. Natürlich führst du halt Verkaufsgespräche, hast also irgendwie so einen Teil einer Einzelhandelskaufmann-Ausbildung. Dann brauchst du aber ein unglaublich empathisches Verhalten gegenüber den Verwandten der Verstorbenen. Und dann bin ich mir halt unsicher, muss man als Bestatter auch die Leiche aufbereiten? Ist das auch in Deutschland immer noch mit drin oder ist das ein Zusatz oder gibt es dafür extra Leute, die das als extra Ausbildung machen?
Ach so, so richtig Leichenkosmetiker oder sowas.
Ja genau, also auf, hier auch und die, weiß ich nicht, also die sind dann da ja in der Kühlkammer und so. Muss man die dann
irgendwie
so aufschminken?
Wenn du Vollprofi bist, bist du ein All-in-One-Service, weißt du? Festnetz-Internet-Telefonkabel.
Ja, so eine Full-Service-Agentur. Also bei uns kriegen sie alles und die Häppchen machen wir oben drauf.
Ja, Catering machen wir auch.
Das weiß ich gar nicht. Bestatter kümmert er sich ums Catering oder ist da die Leichenschmaus-Location?
Ja, das wäre halt die Frage. Gibt's da Leute, die sagen, nee, wir machen ja alles, das ist all in one.
Also
hier rechts geht's in die Leichenhalle, links geht's in die Küche.
Und da ist dann auch wieder... Nee, Klo und Leiche alles einrauchen. Nee, aber da frage ich mich jetzt auch gerade, was ist denn so, ist Bestatter so ein Job wie Wedding Planner? Man organisiert das alles so? Oder ist halt Bestatter so ein Job, wo man sagt, ey, wir machen alles?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ja eine Art Zeremonie. Warst du schon mal auf ein paar Beerdigungen?
Tatsächlich nur auf einer bisher.
Ich war
dreimal auf Holz.
Ich war leider schon auf ein paar mehr Beerdigungen.
Ja.
Und es gibt da Zeremonien eben auf dem Friedhof.
Ja.
Und ich glaube, die werden zumeist eben von den Bestattern selbst irgendwie halt und von der Kirche irgendwie durchgeführt so.
Ja.
Also wenn es so eine klassische christliche Beerdigung ist so.
Ja.
Dann gibt es, also so habe ich das zumindest kennengelernt, gibt es immer danach noch was, wo man in irgendein Vereinsheim oder Schützenheim oder ein Restaurant. Oder man geht wirklich
auch ins Restaurant, ja.
Genau, und dann, ne, und dann sitzt man da und dann gibt's dort Essen und bla 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 und dann kommt vielleicht der Pfarrer noch mit und sagt auch noch mal was oder so.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da so diesen All-in-One-Service auf dem Friedhof bekommst.
Ja,
also
nee,
das fände ich auch weird, glaube ich.
Wo du das gerade meintest, es gibt auch Wedding-Crasher. Meinst du, es gibt auch so Beerdigungs-Crasher?
Ja.
Oh, wer ist denn gestorben? Der Schrimpcocktail ist ja der Shit.
Das ist ja... wer ist denn gestorben? Ich bin eigentlich wegen den Kroketten hier.
Aber nee, also um da einmal kurz anzuschließen an das Ding, weil es gibt dann ja auch, je nachdem wie die Zeremonie ist, ja auch so freie Redner, die nichts mit der Kirche am Hut haben und so freie Kapellen. Aber das organisiert doch auch der Bestatter, oder?
Nee, das glaube ich nicht.
Also, dass man irgendwie so Vorschläge aufbreitet, so, hey, der ist ganz gut, wenn sie nichts Christliches haben wollen oder sowas.
Falls Möwis zuhören, die Bestatter sind, klärt uns mal ein bisschen auf, was sind eigentlich Aufgaben von Bestattern?
Und falls Möwis zuhören, bei denen letztens leider Gottes jemand verstorben ist, ich würde gerne mal eine Trauerrede schreiben.
Aha.
Weiß ich nicht, ist vielleicht so ein ganz weirder Kink.
Ja, weird flex, but okay. ich würde sagen, das war's mit dieser Frage. Wir nehmen mal so eine kleine Verhelmung ein.
Auf jeden Fall.
Und liebe Grüße an Markut. Was macht der eigentlich? Warum ist der eigentlich nicht hier?
Ich habe gehört, Markut macht gerade seinen Pilotenschein in Uruguay.
Ach was?
Ja.
Ja, Markut war ja schon immer so ein Vielflieger. Das war ja... der hat ja auch immer so vom Flight Simulator, jetzt kommt ja der neue Flight Simulator von Microsoft raus, der redet seit Wochen über nichts anderes.
Ja, aber das merkt man ja auch schon, er ist ja so eine sprunghafte Persönlichkeit auch, also ich habe immer das Gefühl, Boden ist nicht seins, der fühlt sich in der Luft am wohlsten.
Mark Hut ist was, wenn der einfach hier so am Boden rumläuft, dann fühlt er sich wie mit Betonschuhen, das ist einer, das ist so ein überlebensgroßer Typ, der gehört in die Luft, der gehört angebetet von unten, der gehört angeschaut wie Sterne.
Oh wow. Ich habe Markut einmal wirklich glücklich gesehen und da war auf dem Trampolin und immer nur wenn er am höchsten Punkt war. Das war ehrliches Lachen. In diesem Sinne erstmal Cheers von mir.
Cheers, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das hier ist Werbung. Vielen Dank. Mhm. Ah, lecker.
Ja, aber er ist einfach ein Überflieger.
Sehr gut. Ja, Markut ist ein Überflieger, das kann man nicht anders sagen.
Okay, Max, zweite Frage. Vor welchem Job hast du Angst, beziehungsweise würdest du den nie machen wollen?
Oh, das ist eine gute Frage. Versicherung und sowas habe ich wirklich, ich hatte letztens einen Albtraum, dass ich in der Versicherung arbeiten würde.
Echt?
Kein Scheiß, wirklich. Aber ich habe schon Jobs, ich hatte ja schon so viele Jobs, ne? Ich weiß nicht, ob ich das mal so thematisiert hatte, aber ich habe bestimmt schon 35, 40 Jobs gehabt.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass du hier ein Autobahncasino mal gemacht hast.
Autobahncasino, LKW-Waschanlage, das war auch richtig scheiße. Stromzähler ablesen für die Stadtwerke. Auch kein geiler Job. Die Leute wollen dich auch nicht in der Bude haben. Und du bist keine Autoritätsperson als 22-jähriger Stromableser in der Weste.
Ja, verstehe.
Ich glaube, Menschen in Westen sind selten... Autoritätspersonen, aber der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe, war in einer Wurstfabrik. Ja. Das war auch an der Autobahn, das war gar nicht weit weg von diesem Casino und dort habe ich einen Dreivierteltag gearbeitet.
Ja.
Und ich musste mit dem alten Dieter am Fleischwolf stehen.
Mhm.
Der alte Dieter hat die Würstchen gedreht und ich musste diesen Darm auf diesen Nupsi halten und gucken, dass der nicht abrutscht, während riesige Mengen Fleisch aus dieser Maschine kommen und da reingepresst werden, während der alte Dieter neben mir steht, lächelnd und pfeifend und da die Würstchen dreht. Und mir ist so abartig schlecht geworden. Es war eine körperliche Erfahrung, die ich danach nie wieder hatte. Ich war danach auch ein Dreivierteljahr Vegetarier, weil ich kein Fleisch mehr anfassen konnte, whatsoever. Und naja, der Mensch ist ja so, er vergisst und naja, wie es halt so ist. Aber es war dann wirklich, es war so ekelhaft. In der Pause meinte ich dann so, Leute, könnt ihr mich zum Etikettieren schicken, irgendwas. Ich kann das nicht machen. Mir ist Hundeelend. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht diesen scheiß Darm auf dieses Rohr halten, damit der Dieter die Würstchen dreht. Das ist nicht mein Ding. Ja. Wir müssen da echt eine andere Lösung finden. Und da meinten die halt, nee, beim Etikettieren ist gerade nichts frei. Und dann war ich da noch eine Stunde und habe gesagt, Leute, ich muss nach Hause gehen, ihr müsst euch jemand anderen suchen.
Ja.
Und meine Mutter war richtig traurig, weil man dort als Mitarbeiter irgendwie 20% auf Würste bekommen hat.
Ich erinnere mich gerade an diesen furchtbaren, auch so ein Männer-Griller-Spruch, aber trotzdem, ich weiß noch, damals fand ich ihn sehr, sehr schön. Wurst, Tiere in ihrem eigenen Arsch.
Ja, also wirklich, das ist auch so ein Konzept, wo man mal so drüber nachdenken muss. Weißt du, da muss ja mal jemand drauf gekommen sein.
Ja.
Da muss ja sich ja mal jemand hingestellt haben und gesagt haben, pass auf, in den Arsch, da wir häckseln das hier klein und dann packen wir das da alles rein.
Ja, das ist halt genau wie, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, so das Prinzip Milch. Hm. Weißt du, das ist halt so, ja, das ist eine süße Kuh, oder? Ja, das ist eine sehr süße Kuh. Hey, Detlef, was ist mit dir? Weiß nicht, ich will unbedingt das trinken, was da rauskommt unten. Das ist halt irgendwie, da muss man ja, ich glaube, viele Erfindungen da sind einfach von Weirdos gekommen. Ja,
und dann lassen wir es ein bisschen angären und machen daraus Käse.
Ja, genau. Wir lassen das mal verschimmeln und ich glaube, das wird nice.
Das wird ein richtig geiler Camembert, Alter.
Alleine auch, wenn du dir vorstellst, woraus ist Bier eigentlich hergestellt. Dass auch jemand, dass ich da mal dachte, nee, lass das mal. Das wird geil, das wird gut für uns alle.
Ja, mach da mal ein bisschen Hefe rein und so, das geht auf. Das geht auf. Aber so die Erfindung von Bier ist, finde ich, auch so hammermäßig interessant. Also es gibt da ja so, also das Bier gibt's ja schon ewig, ja. Also tausende von Jahren gibt's es schon. Aber gerade so, als es jetzt hier so in Mitteleuropa und so kultiviert wurde, da ging's halt einfach darum, dass Städte irgendwie größer wurden und man das Trinkwasser einfach nicht mehr trinken konnte, weil du dann krank geworden bist.
Ja.
Da hat man sich überlegt, ja, was können wir hier aus dem Wasser machen, damit die Bakterien darin absterben?
Ja,
da hat man halt Bier erfunden und Mönche haben halt das Bier, oder nicht deshalb hat man es erfunden, aber Mönche haben halt Bier kultiviert, weil sie in der Fastenzeit trotzdem was essen wollten und das ja praktisch Brot ist, flüssiges. Ja,
du redest von den Good Old Times, wo man seine Exkremente einfach auf die Straße geworfen hat, ne?
Ja, zu einer festen Uhrzeit.
Oh, ich riech schon wieder, weil ich mir in die Hose gekackt habe. Ab ein bisschen Parfum drauf und dann wird das schon. Rokoko. Spätbarock.
Paris.
Ah, l'amour.
Der Adel.
Ich glaube, ich habe nicht so viele Jobs gehabt, ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall auf dem Autohof Kippen sammeln, also so aufsammeln und dann in den Müll tun. Und auf demselben Autohof sollte ich, wenn Samstag irgendwie, also Ausstellung war, weißt du, man konnte nichts verkaufen oder so, da habe ich einmal eine Schicht gemacht, wo ich dann da einfach nur rumsaß und darauf gewartet habe, dass Leute kommen, und dann konnte ich denen sagen, ja, melden Sie sich hier ab Montag wieder.
Ja.
Und ich habe diesen Job nur einmal gemacht, weil der Typ, der das eigentlich macht, das nur so als Zeitvertreib genutzt hat, weil er irgendwie schweineviel Kohle von seinem Vater geerbt hat. Und der machte das halt jeden Samstag. Und ganz ehrlich, das ist so, also du sitzt da einfach und teilweise kam halt niemand. Und dann sitzt du einfach nur rum. Man durfte seinen Laptop nicht mitnehmen oder so.
Ja.
Heißt, man saß da, durfte nicht lesen, weil es könnte ja jederzeit kommen. Ich saß da 8 Stunden und habe einfach nur gewartet. Und es war gut bezahlt, aber es war trotzdem furchtbar. Aber ganz kurz, bevor du weitermachst. Ich glaube, mein absoluter Albtraumjob wäre was mit, also es klingt jetzt so hart, insbesondere die Kette klingt so hart, was mit Kindern, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache was kaputt bei denen. Und Zeitsoldat.
Ah, okay.
Also finde ich relativ naheliegend.
Ja, das ist natürlich naheliegend, ja.
Und ich hätte auch so gar keinen Bock, Streifenzettelpolizist zu sein. Ich glaube, du hast so viel, also Bulle sein an sich ist ja eh so eine Sache, aber Streifenzettelpolizist, das ist, glaube ich, also alle hassen dich. Es gibt niemanden, der sagt, ey, cooler Job, sondern es ist einfach nur, du trittst ja nicht mehr für Recht und Ordnung ein. Du bist halt einfach nur der Typ, der Leuten Geld abzieht, weil sie kurz beim Bäcker reingelaufen sind.
Ja, ja. Ja, verstehe ich. Ich hatte mal ein Date mit einer, die beim Arbeitsamt gearbeitet hat. Und ich habe mich sehr doll angestrengt, das in irgendeiner Form gut zu finden. Also so daran was Gutes zu finden. Und sie meinte so, ja, ich mag den Job total gern und so. So, ja, ist ja schön, wenn man Leuten helfen kann und so. Aber meine 3-4 Erfahrungen mit dem Arbeitsamt und alles, was Agentur für Arbeit heißt jetzt, und alles, was ich von Freunden gehört habe, was die für Erfahrungen gemacht haben, hat in mir eine große Verachtung anstauen lassen.
Ja, das ist so, das ist, weißt du, auch Kumpel von mir ist selbstständig. Aber musste halt im Jobcenter da immer antanzen. Es war immer so, ach, wundervoll, dass sie mit ihrer Selbstständigkeit gerade 700 Euro verdient haben. Das ziehen wir ihnen halt komplett ab.
Ja, ja.
Weißt du, ich hatte, wenn man das so mitbekommt, ich hatte immer so Riesenschiss vom Finanzamt. Und seitdem ich halt irgendwie selbst meine Steuererklärung und so ein Kram machen muss und da auch schon 2-3 Mal Kontakt mit irgendwie meinem Sachbearbeiter hatte, habe ich gemerkt, ey, die wollen einem nichts Böses. Die wollen einfach nur, hey, das Geld musst du bezahlen, ja, verarsch uns nicht. Und irgendwie dachte ich so, oh, das ist ja voll okay. Aber auf der anderen Seite dachte ich, einmal Arbeitsamt, die helfen einem doch so ein bisschen, neue Jobs zu kriegen. Aber nein, das sind die größten Schweine der Welt. Die wollen, weißt du, wenn du da einfach auch nur drin steckst, die wollen einem ja wirklich, die wollen dich einfach nur loswerden, denen ist die Person dahinter egal.
Ja.
Ein anderer Freund von mir, der hatte überlegt, ob er eine Therapie anfängt. Und dann hat er da vorher nochmal nachgeforscht und es ist anscheinend so, wenn du im Jobcenter in dieser Teufelsspirale des Jobcenters hängst, dann haben die komplett Zugriff auf deine Krankenakte, wenn da dann irgendwie drin steht, ja, Herr Köhn ist irgendwie depressiv und in Therapie, dann geben die Info auch einfach an den potenziellen Arbeitgeber weiter und sagen dann halt, ja, nee, kann gut sein, dass er dann nicht so oft zur Arbeit erscheint wegen seiner Krankheit. Ja. Also wie dreckig ist das denn?
Das ist dreckig und das ist auch nicht okay und das ist nicht okay, dass das geht. Ich war, wie gesagt, ich habe so 2, 3, 4 Erfahrungen mit dem Arbeitsamt gemacht. Also so ganz, das war wirklich dann immer so irgendwie, was weiß ich, mal so nach der Schule irgendwie kurz arbeitslos melden oder irgendwie so Sachen halt. Oder dann, als ich mein Studium abgebrochen hatte, bin ich auch kurz hingegangen und meinte so, ja, ich möchte gerne einen Termin machen. So, ja, okay, ja, klar, komm vorbei. Und dann bin ich halt dahin und war halt so, ja, also ich höre jetzt demnächst mein Studium auf und ich wollte mal gucken, so, könnt ihr mir nicht vielleicht irgendwie einen Job anbieten? Suchen gerade irgendwie Leute. Ich habe das und das habe ich schon mal gemacht. Das und das könnte ich mir vorstellen. Die waren so, hä? Guck doch im Internet. So, was willst du denn hier? Und ich war so, ja, ich dachte, sie haben, ich meine, sie machen das doch beruflich. Vielleicht haben sie irgendwelche Insider-Infos oder können wir irgendwie sagen so, ja, ey, ich habe hier letztens was gehört und die und bla, was weiß ich, hier ist ein neues Inserat reingekommen, die suchen gerade dringend, da könnten sie praktisch sofort anfangen oder was weiß ich.
Ja, wahrscheinlich, weißt du, der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin dachte sich wahrscheinlich so, hä, der Typ hat doch noch gar nicht Arbeitslosengeld 2, den können wir ja noch nicht mal richtig ins Knie ficken, nee, verpiss dich.
Ich will Leute brechen. Also ich habe jetzt auch noch nie irgendwie so Hartz IV oder so beantragt oder beantragen müssen. Ich hätte es durchaus auch schon mal machen können und irgendwie habe ich mir dann aber doch gedacht, nee, ich mache das irgendwie von meinem Ersparten aus irgendeinem Grund. So, was vielleicht auch ein bisschen dumm war. Eigentlich hätte ich die Kohle mitnehmen sollen, glaube ich, zurückblickend. Ja. Aber in dem Moment war mir das auch peinlich. So, also ich wollte das nicht. Ich wollte nicht irgendwo,
also,
ich wollte da nicht irgendwie Kohle abgreifen.
Ich hatte wegen Corona jetzt ja auch überlegt. Und da muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich mich jetzt auch gerade selbstständig gemacht habe, hatte das für mich nichts mit Peinlichkeit zu tun, sondern wirklich, und ich weiß, das ist dumm, aber es hatte für mich was mit Stolz zu tun. Ich habe mir gesagt, nee, ich habe mich selbstständig gemacht.
Das habe ich auch eher gemeint.
Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich will das wenigstens so lange probieren, bis es wirklich einfach nicht mehr geht.
Ja, verstehe ich.
Ja. Nächste Frage.
Ja,
ich glaube, daraus haben wir, da haben wir jetzt mehr als genug drüber geredet. Genau, dann machen wir einfach nächste und letzte Frage.
Ja.
Wobei, mal gucken, was du drauf sagst. Ich habe noch eine in petto für einen Notfall. Was würdest du gerne verdienen?
Wie viel Geld?
Ja,
oder,
ist eine ganz klassische...
oder wie viel Respekt? Oder?
Naja, wir reden hier schon über den schnöden Mammon.
Was würde ich
Respekt, davon kannst du noch nichts kaufen. Junge, mach den nicht kaputt.
Was würde ich gerne verdienen? Ja, das ist natürlich eine zwiespältige Frage, weil auf der einen Seite kann man jemals genug Geld haben. Immer her damit. Mach die Säcke voll. Also was weiß ich. Wie viel würde ich gerne verdienen? 10 Mille am Tag. Ist mir doch egal.
Nee, so.
Keine Ahnung.
Ist ja eine ganz klassische.
Wie viel kriegt Cristiano Ronaldo? So viel will ich auch haben.
Ist eine ganz klassische halt so Jobgesprächfrage, weil die Leute ja wissen wollen, was ist so ihre Vorstellung irgendwie von ihrem Gehalt? Wie viel wollen sie haben? Und dann sagt man, setzt man das hoch an. Dann sagen die das auf gar keinen Fall und dann hofft man irgendwie darauf, dass man sich auf den Betrag eigentlich einigt, den man sich vorgestellt hat.
Nee, aber es gibt natürlich schon so Sachen, worüber ich mir auch Gedanken mache, dass ich viele Dinge auf dem Arbeitsmarkt nicht fair finde, so wie Menschen bezahlt werden.
Ja.
Also, dass man für eine Vollzeitstelle, egal in welchem Job, ist mir wirklich lax, aber irgendwie am Ende mit 1.100 Euro netto rausgeht, finde ich, sollte illegal sein, meiner Meinung nach. Ich finde, das sollte nicht sein dürfen, dass du 40 Stunden arbeitest und 1.100 Euro bekommst.
Ja.
Dass das legal ist, finde ich einfach nicht cool.
Am Ende meiner Ausbildung gab es einmal dieses so ein Berufsvorbereitungsgespräch und da meinte mein damaliger Klassenlehrer zu mir oder zur Klasse halt so, eigentlich gibt es so ein paar Grundregeln, sie sollten immer 3 Nettogehälter auf dem Konto haben für den Fall, dass Waschmaschine oder sowas kaputt geht. Und die Miete für ihre Wohnung sollte niemals 30% ihres Nettogehaltes übersteigen. Und ja. Ich dachte so, ja, herzlich willkommen in Hamburg. Ja. Meine Miete war 80% meines Nettogehaltes, als sie noch festangestellt war.
Ich sehe das ganz genauso. Und ich sehe das auch so, dass Miete nicht mehr als 30% sein sollte. Und ich finde, das sollte auch irgendwie... Ich finde, da sollte der Staat auch irgendwie eingreifen, meiner Meinung nach. Aber wenn du mal so überlegst, ist das natürlich sehr unrealistisch in der heutigen Zeit.
Ja.
Aber gut, was macht man dann? Weißt du, ich denke mir halt so 30% von einem Nettogehalt für eine Miete. Ja, gut, das heißt dann halt ein faires Gehalt. Und so sehe ich das eigentlich auch. Sollte irgendwas zwischen... Und ich kann mich da nur wiederholen. Es ist da auch egal, welchen Job du machst. Ja.
Ja.
Wenn du im Callcenter arbeitest und dafür weniger als 1.700, 1.800, 1.600 Euro netto bekommst, dann kannst du vielleicht davon leben, kannst damit vielleicht auch zufrieden sein. Das kann für dich auch alles cool sein. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja auch in Ordnung. Weißt du, ich will ja jetzt niemanden persönlich damit beleidigen. Ich sage einfach nur, wenn es diese Jobs gibt, ja, und die sagen, ja, wenn wir den Leuten mehr geben, dann können wir die Firma halt dicht machen.
Ja.
Ja, dann soll es halt vielleicht deine Firma nicht geben. Also, weißt du?
Ja.
Also, vielleicht hättest du dir dann ein anderes Geschäftsmodell überlegen sollen. Also, dann lohnt sich halt offensichtlich dein Geschäft nicht. Also, als allererstes solltest du deine Leute gut bezahlen.
Ja.
So, das ist, und wenn du mehr Leute einstellen willst, ja, was weiß ich, dann denk dir was anderes aus, aber mach halt nicht, bezahl sie halt nicht schlechter. Also
ja, oder halt wenigstens sich an den Tariflöhnen irgendwie orientieren, was ja auch die wenigsten,
ja,
machen.
Ja, es ist ja auch dann einfach so, ja gut, weißt du so, ja dann ist der Mindestlohn 9 Euro irgendwas, ja buongiorno. Also wer kann denn von 9 Euro irgendwas leben?
Ja.
Also das ist doch Quatsch. Also ja. selbst 12 Euro ist ein hartes Pflaster. 12 Euro ist vielleicht cool für Studenten zu haben. Aber ernsthaft, das ist doch Quatsch.
Also für einen Vollzeitjob, ja, vollkommen. So als Nebenverdienst, vollkommen in Ordnung, wenn du halt irgendwie nebenbei halt wirklich studierst oder sagst, ich mache das nebenbei, um ein Zubrot zu verdienen, aber das ist eigentlich meine Passion und ich ziehe das gerade durch.
Wenn der Mindestlohn heißt, es gibt 12 Euro für Studenten und Geringverdiener, Halbzeitkräfte, bla bla bla, von mir aus gerne. Aber für Vollzeitkräfte sollte es schon mindestens 16, 17, 18 Euro sein.
Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses also Hyperbowl kennt man ja schon, für die Leute, die es nicht kennen, da werden immer Leute aus speziellen Personengruppen befragt mit Fragen aus der Community, also frag einen Mönch oder so, oder frag einen Kriminellen oder einen Drogendealer, und da war auch einmal frag einen Reichen, und da fand ich sehr, sehr schön, hat das Geld dich glücklich gemacht?
Millionär, glaube ich,
war es. Oder, ne? Millionär, ja, und da war seine Antwort, naja, nein, das Geld an sich hat mich nicht glücklich gemacht, aber die Spielereien, die ich mir davon kaufen konnte. Nein, also
das habe ich mal in so einer Serie gesehen, die heißt Eastbound and Down. Mhm. Extrem gute Serie. Weiß nicht, warum ich gerade so ins Englische abgerutscht bin, aber in dieser Serie gibt's halt die Szene so, wo der Hauptcharakter halt sagt, ja, du kannst dir halt von Geld kein Glück kaufen und du kannst dir von Geld keine Liebe kaufen und Geld macht nicht glücklich. Aber mit Geld kannst du dir einen Jetski kaufen, und hast du schon mal einen traurigen Menschen auf dem Jetski gesehen? Eben.
Ja. So. Also tatsächlich, ich fand ganz interessant, dass du es auch nochmal so gesagt hast. Gut, ich bin jetzt auch selbstständig, das ist alles auch nochmal ein bisschen anders, aber ich wäre irgendwie so mit 1,9 bis 2,1 netto vollkommen zufrieden in meiner jetzigen Position mit 7, also fast 27 und höchstwahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre mit Kindern.
Ja, ja. Also was weiß ich, weißt du, wenn es sich, also... wenn es sich, also ich weiß, langfristig solltest du irgendwann, und daran glaube ich, und damit wäre ich dann auch zufrieden, sollte man sich irgendwann, auch aufgrund von Inflation etc., sollte man sich irgendwann auf die 3.000 Euro zu bewegen. Also, und das wünsche ich einfach jedem Menschen. Ich weiß, dass es nicht realistisch ist, also es braucht mir jetzt auch niemand schreiben und niemand erzählen, ist mir schon klar. Aber so, ich fände das einfach fair. Ich fände das einfach gut. Und ja, ich glaube halt, weißt du, wenn ich einfach höre, dass durch irgendwelche Tricksereien und was weiß ich was, irgendwie gerade irgendwie auch in Ostdeutschland, wo die Schere ja zwischen den Bezahlungen ja nochmal auseinandergeht, was ja auch einfach eine riesen Ungerechtigkeit ist, so, dass dort einfach irgendwelche, jetzt mal, das ist immer das beliebteste Beispiel, FriseurInnen irgendwie, weißt du halt, irgendwie halt unter Mindestlohn unterm Strich verdienen durch irgendwelche Tricksereien. So teilweise ja, irgendwie mit 900 Euro aus einer Vollzeitstelle rausgehen. Da denke ich mir so, ja, fickt euch. Dann macht halt euren scheiß Friseursalon zu. Ja.
Also ich weiß gerade nicht, ob wir darüber mal nur privat gesprochen hatten oder auch hier im Podcast, dass man als Künstler erst anerkannt ist, wenn man irgendwie ein krasses Auto oder eine krasse Bude oder sowas hat.
Ja.
So, und wenn man irgendwie in einem WG-Zimmer wohnt mit, keine Ahnung, sag ich mal jetzt irgendwie 35, dann sind die Leute immer so, sagt, er ist Künstler. Das ist nämlich das, was eigentlich meine letzte Frage gewesen wäre, die Zusatzfrage, die können wir jetzt noch schnell abarbeiten, das ist, was ist dein berufliches Ziel? Und mein berufliches Ziel wäre, dass ich so gut von meiner Selbstständigkeit als Künstler, aber auch irgendwie mit so Nebenkram, der jetzt nicht sonderlich viel mit meiner künstlerischen Arbeit zu tun hat, so um die Runden kommen, dass Leute anerkennen, dass ich Künstler bin und nicht irgendwie so, nee, der ist eigentlich Veranstaltungskaufmann und sonst nichts.
Ja. Ja, das wünsche ich mir für mein Leben eigentlich auch. Gut über die Runden kommen, die Möglichkeit haben, was zur Seite zu legen, vielleicht die Möglichkeit haben, auch dann irgendwann eine Familie zu ernähren, natürlich jetzt nicht alleine oder so, wir leben in einer modernen Zeit, das ist ja alles in Ordnung, aber halt so, dass ich trotzdem das machen kann, wie ich mir mein Leben vorstelle, halt. Ja. Auftreten, kreativ sein, sich Sachen ausdenken, Sachen schreiben, irgendwas, sowas. Und dann halt am Ende davon so leben zu können, dass ich sage, das ist einfach ein Job. Also weißt du, das ist mein Leben. Und ich habe das Gefühl, wir sind ja beide gerade auf einem guten Weg, was schön ist. Aber das ist sicherlich der Anfang eines Weges, weißt du, was ich meine?
Ja, weißt du, ich muss nicht CEO sein und Leute irgendwie als Führungsposition von A nach B schicken. Ich bin lieber so mein eigener Herr und habe dafür möglichst viel Spaß in meinem Leben. Ja, das ist mein berufliches Ziel. Aber apropos berufliches Ziel, wir haben uns letzte Woche, als wir mal wieder endlich auftreten konnten, was ja quasi unser Beruf ist, Ordner Köhn, Meister der Überleitung.
Vorletzte Woche.
Ja. Mensch, die Zeit rennt, mein Lieber. Da habe ich dich eine Aufgabe gestellt, die du erfüllen musstest.
Natürlich.
Nämlich solltest du einen Poetry Slam Text schreiben.
Genau. Und wie sich das Ganze dargestellt hat und wie sich das Ganze angefühlt hat und was das am Ende für ein Text ist, das erkläre ich jetzt und werde ihn auch jetzt vortragen in dieser Aufnahme. Viel Spaß damit. Ja, also bei unserer Live-Show im Schrödingers in Hamburg, der normale Möwe Late Night vor 2 Wochen, hatten wir uns Aufgaben gestellt. Ich hatte Hinak die Aufgabe gestellt, mich zu roasten. Er hatte mir die Aufgabe gestellt, meinen allerersten Poetry Slam Text zu verfassen, meinen allerersten Poetry Slam zu schreiben. Und die Aufgabe war, einen Slam-Text zu schreiben über eine Liebe im jungen Alter, im mittleren Alter und im hohen Alter. Und natürlich habe ich mir gedacht, da mache ich doch jetzt nichts Witziges. Das ist doch scheiße. Was ich mache, ist das Traurigste zu schreiben, was ich ungefähr schreiben kann. Als kleine Verständniserklärung vorweg. Ein Waldbad ist ein Freibad, was sich in einem Wald befindet. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass das vielleicht nicht allen geläufig ist. Dementsprechend wollte ich das jetzt einmal kurz erklären. Das ist mein erster und letzter Poetry Slam Text. Dieser Text trägt den wunderschönen Namen Slam Text. Und er geht ungefähr so. Im Waldbad haben wir uns eine Pommes geteilt. Du bist geeilt zur Wasserrutsche ohne Grund. Ich lief dir hinterher, du hattest Mayo am Mund und hast diese vor der Rutsche auf meinem verteilt. Wir sind 14 und die Welt ist ein Zelt im Garten deiner Eltern. Ich schaute gequält, wie ich es heute noch tu, und du hast gesagt, ich hör dir einfach gerne zu. Ich hab diese Playlist gemacht mit richtig kitschigen Songs, die alle sagen sollten, irgendwann rennen wir davon über Wiesen und Beton und kommen niemals an. Und dann bist da du und dann bin da ich und dann ist da nichts außer deinem Gesicht auf meinem Gesicht.
Wir sind 27 und du wolltest immer Amy Winehouse sein. So tragisch talentiert, so schön und auftopiert, so verloren im Wein, die Welt von dir schockiert. Du hast mir geschrieben, dass du wieder diese Playlist hörst, dass du wieder nicht geschlafen hast, dass du niemandem was zu sagen hast und dass niemand, wirklich niemand, dich hört. Wäre ich nüchtern, habe ich gesagt, wäre ich nüchtern, nur halb so schüchtern und nur halb so dicht, würde ich vorbeifahren, sofort losfahren, bin ich aber nicht. Und dann wärst da du und dann wär da ich und dann wär da nichts außer deinem Gesicht auf meinem Gesicht. Das ist alles jetzt fast 30 Jahre her, fast 30 fucking Jahre und der Weg zur Wasserrutsche ist immer noch so schwer. Ich ruf dich an und dein Mann ist rangegangen, er hat gesagt, ich solle öfter meine Patenkinder sehen. Ich stimme zu und entschuldige mich und schiebe alles auf die Jahre, die vergehen. Da war mal diese Playlist, die mit den kitschigen Songs, und ich dachte mal, sie schreien deinen Namen. So wie das alles halt verkommt, so wie das alles nun mal ist, so wie wir uns alle jeden Tag begraben, so tragen wir mit schweren Armen und furchtbar steifen Waden die Vergangenheit, die man nicht vergisst. Du sitzt an meinem Bett, du siehst genauso aus wie früher. Du lachst und weinst und flehst und lehnst dich rüber. Ich flüster, wie ich kann, als wäre alles auserzählt. Ist doch alles halb so wild, ist doch nur Krebs. Und dann spielst du diese Playlist, die mit den kitschigen Songs. Und ich sag, es ist doch gut, so wie es ist. Und du lächelst und ich glaub, da wäre Mayo an deinem Mund. Von den Pommes aus dem Waldbad, vor der Wasserrutsche, vor dem Grähenlicht. Ich schließe meine Augen ein allerletztes Mal und alles ist so gut, wie es halt ist. Und dann warst da du und dann war da ich und dann war da nichts außer deinem Gesicht auf meinem Gesicht. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Das war für euch Max Scharf, meine Damen und Herren. Einmal ein 10-Punkte-Applaus. Wir holen die Wertung ein. Ich sehe eine 10, eine 10, eine 10, eine 10, eine 10. Das ist die Höchstpunktzahl. Applaus für den Künstler und nicht für die Wertung.
Wow. Du warst auch schon auf ein, zwei Poetry Slams in deinem Leben, oder?
Ja, also ich habe schon immer gerne Poetry Slams geschrieben, war ich schon immer ein großer Fan von.
Ich find's gut, dass du jetzt mit einsteigst in meine, weil man muss sagen, Hinnerkön regt das eigentlich sehr doll auf, wenn man sagt, ich habe einen Poetry Slam geschrieben.
Weil Poetry Slam ist das Event. Man liest da einen Text vor.
Da wird er sehr aggressiv. Und ich habe das auch bei unserer Live-Show auch schon die ganze Zeit einfach so betitelt, als, oh, ich habe einen Poetry Slam gemacht.
Es gibt auch offiziell tatsächlich die Bezeichnung Slam Poetry, aber das ist halt am Ende nichts anderes als ein Gedicht, das ein bisschen auf Performance ausgelegt wird, ja. Das dann halt auf der Bühne. Das ist halt nichts anderes als Spoken Word. Prinzipiell, wenn man es runterbricht, haben Allen Ginsberg, so die ganze Beatnik-Generation, hat auch Poetry Slam, also haben Poetry Texte vorgelesen, die auf einem Poetry Slam hätten stattfinden können. Aber man kann ja, man kann Stand-Up da machen, man kann Rap-Text machen, man kann auch einfach halt irgendeinen Scheiß machen. Hauptsache es ist halt irgendwie ein Text. So.
Ja, es klang zwischendurch sehr artsy. Ich bin kurz ausgestiegen.
Ja, ist okay für mich. Nein, also es nervt mich halt einfach immer so doll, das ist genau wie die Leute, die auch Pottery Slam sagen und sowas. Da kriege ich immer so die Krätze.
Oh, Leute mit schrecklichen Wortspielen ist sowieso so eine Sache, wo man sich einfach mal so überlegen muss, brauchen wir diese Menschen wirklich in unserer Gesellschaft? Brauchen wir diese Negativität, diese aufgesetzte Fröhlichkeit?
Also wenn da Leute zu mir kommen und sagen, tschüss, ich hau jetzt ab und ich sage San Francisco.
Ja.
Also da muss man doch merken, dass man selbst irgendwas an seinem Leben ändern muss, weil man die Kontrolle verliert.
Ja, ja, offensichtlich. Tschüsseldorf.
Ja, Tschüsseldorf bis Denver. Zum Bleistift.
Oh. Oder, mir stellen sich die Nackenhaare auf.
Schankedön, bitte Schitteböen.
Oh ja, auch also richtig
ganz,
gut.
Ganz ehrlich, da möchte ich die Waffe durchladen und ein ganzes Magazin reinjagen.
Das ist richtig gute Comedy, Hinnerk. Solltest du dir vielleicht mal drüber Gedanken machen, ob das Wortspiel, nicht was für dich?
Also ich finde, ich mache selbst Poetry Slam, wollte ich fast sagen. Ich trete selbst öfter ja bei Poetry Slams auf. Aber was ich ganz schlimm finde, ist Wortspieltexte. Da dreht sich in mir wirklich alles um. Und als ich bei dem NDR Comedy Club war, das hatte ich ja, glaube ich, erzählt, man soll ja nicht schlecht über Kollegen reden, ey, viele Leute finden das witzig, aber ist nicht mein Humor. Und da war ein Teilnehmer, der hat gesagt, ja, heutzutage ist ja kein Job mehr sicher. Ich habe einen Freund, der ist Autolackierer und den Job durfte er nicht mehr ausüben. Der hat jetzt nämlich eine Laktoseintoleranz. Und ich bin wütend geworden. Alter. In meiner Hosentasche hat sich eine Faust geballt. Nein, es ist, also weißt du, Leute finden das ja witzig. Es ist halt nicht mein Humor. Ich find's halt einfach.
Soll ich dir auch noch so einen in die Richtung erzählen? Oh,
bitte, bitte.
Wusstest du, dass es in Südamerika schlechte Lackierer gibt, aber dafür gute Maler?
Das Ding ist, also teilweise ist es halt so das weit... Das ist halt
so schlecht, dass es schon wieder gut ist.
Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel der Laktoseintoleranz-Witz, der ist ja nicht kacke. Es ist halt nicht mein Humor. Und eigentlich gehört da viel zu, solche Kleinigkeiten zu entdecken, dass man merkt, ah, okay, so funktioniert das auch. Ja. Aber... ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Guatemala zum Beispiel, das ist, hui, das ist schon harter Tobak, aber irgendwie ja auch auf eine gewisse Art und Weise hat es eine Mühintelligenz in sich, weil man da auch darauf ja erstmal kommen muss. Aber es ist einfach nicht meine Art von Comedy.
Ja. Hatte ich damals mal in einem Hausaufgaben, in so einem lustigen Hausaufgabenheft gelesen, wo bei jeder Woche ein kleiner Spruch drin steht.
Herrlich, herrlich. Aber allgemein muss ich auch sagen, ich finde wirklich wenig witzig. Also ich finde auch ganz schlimm, finde ich tatsächlich, und das ist wirklich, also es ist wirklich nicht rassistisch gemeint, aber ich finde Ethno-Comedy ganz schlimm, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin ja Türke und alle Türken sind so und so. Ja. Das kriegt mir nicht, so Kaya-Jana-Kram. Also ich finde das einfach nicht
witzig. Also ich habe da nichts gegen, aber es gibt so eine Comedy-Veranstaltung, der Name mir gerade nicht einfällt, das ist so eine 1Live-WDR-Comedy-Veranstaltung.
Ja.
Wo eigentlich fast ausschließlich so diese Ethno-Comedy stattfindet.
Ja.
Ich habe da überhaupt nichts gegen, ist alles cool so. Aber aber man hat natürlich auch selber keinen Bezug zu diesem Humor. Ich verstehe das schon, dass man sich so sozusagen als Migrant oder als
Person of Color oder ja
Kinder von Migranten oder so,
ja,
dass man sich dann eben, dass man dann einfach related. Ja,
ja,
so total. Funktioniert ja auch der Humor von Mario Barth oder Kristall oder so.
Aber so funktioniert
einfach
ja,
ich erzähle euch Sachen, die ihr kennt und ihr sagt, yo, kenne ich auch, darüber lache ich.
Ja, genau, aber anders funktioniert mein Humor ja auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht auch sonderlich spitzfindig und sage irgendwie, oh, ich habe eine so krasse Alltagsbeobachtung gemacht, sondern in erster Linie erzähle ich ja irgendwie in meinem Programm davon, wie ich aufgewachsen bin und wie ich viel trinke. Und die Leute, die das witzig finden, relaten ja auch dazu, weil sie denken, ja, ich trinke auch viel und ich kann irgendwie mit Kleinstadt leben oder mit Depression irgendwie, da kann ich was anfangen mit. Ja,
also, aber ich kriege auch viele Nachrichten von Leuten, die uns hören, die einfach sagen, komischerweise finde ich euch gut, obwohl ich nicht trinke und auch nicht rauche.
Stimmt,
erinnere ich mich dran. Kriege ich echt extrem oft.
Ja.
Und kannst du das ein Stück weit verstehen, dass so... dass eben das funktioniert, dass Leute auf die Bühne gehen und sagen, hey Leute, wenn Iraner in den Kiosk geht,
ja,
und alle und dann sitzen da, was weiß ich, Leute, die irgendwie Vorfahren aus dem Iran haben oder was weiß ich,
oder
was,
Iraner sind
oder vielleicht ja, Iraner sind, ist ja auch egal, aber dann einfach so sind so auf jeden, Mann, wenn wir in den Kiosk gehen, auf jeden.
Das ist ja genau der Punkt. Also, was ich auch schon vorhin meinte, mit niemals schlecht über Kollegen reden, und da gehe ich auch vollkommen mit, es ist halt einfach nicht meine Art von Humor, weil ich den Humor nicht greifen kann oder...
Nee, ich kann dafür einfach keine Empathie natürlich aufbringen, weil keiner von uns war jemals in dieser Situation.
Mhm.
Und dort werden irgendwelche Situationen erklärt, wo man halt dann so ist, so, ist mir jetzt persönlich noch nicht passiert.
Ja, also das Ding ist aber, es gibt ja viele Leute, die ich jetzt mal als weiße heteronormativ beschreiben würde, die das trotzdem witzig finden. Und ich meine, das ist eine einfache Art von Humor, einfach zu sagen, ich nehme ein Stereotyp und beschreibe diesen Stereotyp. Das ist genauso, was ich ja zum Beispiel auch genauso gut machen könnte, ist Deutsche im Urlaub. Irgendeine Person mit einer großen Sonnenblume in der Hand und dann laufen die da durch und es ist einem peinlich, selbst Deutscher zu sein, wenn man das halt sieht. Ja. So, das ist ja Stereotypenhumor. Das ist total einfach. Bei Ethno-Comedy ist halt der Punkt, man kann das ja nur machen, wenn man selbst irgendwie zu dieser Kulturgruppe gehört oder auf jeden Fall sich viel mit ihr beschäftigt hat.
Ja.
Und ich habe
würdest jetzt nicht auf die Bühne gehen und sagen, wenn ein Iraner in den Kiosk kommt, oder?
Ja, also weil ich habe ja einfach überhaupt nicht die Erfahrung. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, wie das ist. Ich kenne zu wenig Iraner, wie sie in Kiosk gehen. Ich kann daraus keinen Witz machen, ohne dass es halt irgendwie awkward ist, weil ich bin ein kleines Weißbrot. also ehrlich gesagt, ich bin Toast. Ich bin ein ganz kleines Toast, ungetoastet. Und wenn ich dann irgendwie mit sowas anfangen würde, das wäre ja einfach unangenehm. Also ich will mir das Recht auch gar nicht rausnehmen.
Ja. Man sieht dich und man möchte dich von der einen Seite mit Erdnussbutter und von der anderen mit Marmelade bestreichen.
Quasi. Ja, ich meine, ein Großteil meines Humors ist ja entweder auf mich selbst relatable und dann erzähle ich einfach das, wovon ich weiß, wie es ist, weil das einfach immer am einfachsten ist, darüber zu schreiben oder zu sprechen, was man selbst kennt. Ja. Oder es ist halt so absurd, dass es egal ist, weil ja, also weil es halt einfach nicht realistisch ist.
Womit wir ja eigentlich bei Lisa Eckert werden.
Inwiefern?
Ja, weil Lisa Eckert ja auch diese Situation darstellt, sag ich jetzt mal, wo sie von den Leuten irgendwie Empathie erwartet oder so dieses Gefühl oder ein Gefühl voraussetzt, ich verstehe das auch, aber es ist das Gefühl, was niemand haben will. Weißt du, es ist unterdrückter Rassismus. In ihrem Fall ist es leider auch zumindest so, wie sie es ausdrückt, manchmal offener Rassismus.
Ja.
So ist es, so kommt es zumindest bei mir an. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Aber sie spielt dann doch aber auch damit, dass eben da Leute sitzen, die sagen oder die sich selber dabei ertappen, ja, stimmt.
Ich finde allgemein die Kunstfigur Lisa Eckert, also die Bühnenpersönlichkeit.
Kannst du ein bisschen was über Lisa Eckert erzählen? Für alle, die jetzt keine Ahnung haben, wer Lisa Eckert ist.
Ja, also tatsächlich, ich habe Lisa Eckert kennengelernt, hat auch mit Poetry Slam angefangen, ist eine sehr erfolgreiche österreich-deutsche Kabarettistin. Meines Wissens wohnt sie in Wien. Kann auch sein, dass sie mittlerweile wieder in Österreich wohnt. Poetry Slam.
Sie wohnt in Wien? Kann sein.
In Berlin. Ach Gott, Entschuldigung. Wohnt in Berlin. Kann auch sein, dass sie mittlerweile in Österreich wohnt. Wieder. Man muss sich ihre Bühnenfigur so vorstellen. Es ist eine recht galante Frau im Stil einer 20er Jahre Bohemien-Diva.
Ja, mit ganz viel Wiener Schmäh.
Mit ganz viel Wiener Schmäh. Also ganz, ganz viel. Sehr österreichischer Humor. Da ist halt für mich einfach, also sagen wir mal so, sie macht sehr, sehr provokante Sachen. Sie war einmal ja sehr, sehr krass in den Medien wegen einem Beitrag bei den WDR-Mitternachtsspitzen, wo sie einen Text gemacht hat, wo ihr mehrfach von verschiedenen Leuten und Institutionen, wie auch zum Beispiel den Zentralrat der Juden, Antisemitismus vorgeworfen wurde.
Ja.
Und meine Problematik mit Lisa Eckert ist, dass dadurch, dass ich sie jetzt, ich kenne sie zwar, also ich habe sie persönlich in Natura getroffen und auch mit ihr geredet, ich hatte aber immer das Gefühl, entweder ihre Bühnenpersönlichkeit ist sie wirklich selbst oder sie zieht ihre Bühnenpersönlichkeit immer im professionellen Kontext durch, sodass sie nur zu Hause die wahre Lisa Eckert ist, sage ich jetzt mal so. Und
also sie hat sich dir gegenüber nicht anders benommen als auf der Bühne, soll das heißen?
Hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl. Ja. So, also es war natürlich ein anderer Ton von Herzlichkeit und natürlich nicht irgendwie auswendig gelernt oder so.
Ja.
Aber es hat schon alles sehr zu ihrer Bühnenpersönlichkeit gepasst. Und meine Problematik ist mit ihr, dass sie als Satirikerin auftritt und dann wie zum Beispiel bei diesen WDR-Mitternachtsspitzen einen Auftritt macht, wo sie quasi runtergebrochen, und das trifft überhaupt nicht den Kern des Textes, ich will es bloß einfach quasi auf der Bühne stehen und sagt, Juden sind doof. Und der Punkt ist, was mich an ihrer, also was ich so gefährlich finde an dieser Bühnenfigur ist, sie hat sich dazu nie öffentlich geäußert, zu diesem Auftritt, der ist von 2018, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie wirklich so tickt, sondern eher nach dem Motto so unterwegs ist, naja, wenn man nicht die Überspitzung und den satirischen Faktor darin versteht, dann ist das Publikum zu dumm. Ja, aber das Publikum, man muss beim Schreiben von Kabarett oder Satire immer davon ausgehen, dass das Publikum, man muss immer vom dümmsten Zuschauer überhaupt ausgehen, dass alle es verstehen. Und das macht sie nicht. Und deswegen, also vielleicht ist sie auch krass.
Warte, aber das kurz, macht im Zweifel kurz, Volker Pispers auch nicht.
Ja, genau, warte. So, jetzt, ich will darauf hinaus. Vielleicht ist sie ja irgendwie wirklich so drauf. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es so. Also, ich will mich da so ein bisschen hier auch gerade reinwaschen, weil ich kenne sie nicht gut genug, um irgendwie etwas zu behaupten.
Ja.
Ich finde in dem Fall, und das fällt nämlich unter die gute alte Meinungsfreiheit, Satire muss für alle Leute verständlich sein, abseits von irgendwie krassen Fremdworten. Gute Satire funktioniert so, dass sie für jeden Menschen verständlich ist. Und wenn jemand im Publikum sitzt und wirklich sagt, ja, gehe ich mit, Juden finde ich jetzt nicht so gut, dann hat die Satire nicht das erreicht, was sie sollte.
Da würde ich nicht hundertprozentig mitgehen. Ich würde aber doch auch sagen, dass bei dieser speziellen Performance, von der du redest, die man sich, die man sicher easy im Internet finden kann,
ja.
Ich habe die auch erst vor wenigen Monaten entdeckt, und dass mir dort einfach die Aufklärung des doppelten Bodens gefehlt hat.
Ja, tatsächlich, genau.
Also, weißt du, alles, auch, ja. Das ist ja die gute alte Frage, über was darf man Witze machen? Ja, prinzipiell per se erstmal über alles.
Ja.
Diese Meinung vertrete ich schon, aber du musst dich selbst in einen Kontext bringen können, wo du den Witz machen kannst. Du musst deinen Witz in einen Kontext setzen, also durch das, wie du das einleitest und wie du es abschließt.
Ja.
Und wenn du das nicht schaffen kannst, also weißt du, wenn du oder wenn du das einfach auch wissentlich nicht machst, ja. um vielleicht extra zu provozieren, um extra Leute vor den Kopf zu stoßen,
ja.
um vielleicht dadurch sogar extra Publicity zu bekommen, eben auf dem Rücken von Menschen, über die du dich lustig machst, sozusagen.
Ja.
Oder die du im Zweifel sogar beleidigst und den Witz daran nicht aufklärst. Irgendwie musst du das immer in Relation setzen, was du sagst.
Genau.
Ich möchte es ganz kurz noch zu Ende führen. Es gibt auch, weißt du, es gibt Leute, die einfach sagen, ja, nee, man darf nicht über alles Witze machen. Man darf zum Beispiel über den Holocaust keine Witze machen.
Ja.
Also man kann über den Holocaust Witze machen. Es gibt Leute, die haben über den Holocaust Witze gemacht und die sind okay. Ich bin jetzt kein großer Fan von Holocaust-Witzen oder so. So möchte ich mich jetzt auch nicht hinstellen. Aber es gibt schon die Möglichkeit, das zu machen, wenn du dich selber in einen Kontext bringen kannst und den Witz in einen Kontext bringen kannst, wo er funktioniert. Beispielsweise Shahak Shapira, der ja eben jüdischen Glaubens ist. Und
Oder Oliver Polak,
die eben allein dadurch, dass sie selber sozusagen durch ihre Vorfahren oder auch durch das, was sie selber in ihrem Leben erleben mussten,
ja.
Betroffen sind, so können sie sozusagen dadurch ihre Witze in einen Kontext setzen, wo du den doppelten Boden dann eben merkst.
Ja.
Also, ne?
Genau, kurz genau dazu, nämlich, das möchte ich nämlich auch gerade revidieren. Es fehlt halt bei dieser Performance von Lisa Eckert von 2018 mit den Spitzen, es fehlte ein Bruch. Es fehlt der satirische Bruch, wo man sagt, ah, okay, so meint sie es nicht.
Ja,
und
ja.
das ist nämlich das eigentlich, was ich gerade einfach sehr dumm und auch leider relativ schlecht, glaube ich, eher erklärt habe. Es geht darum, du kannst, es geht nicht darum, dass jeder im Publikum muss den Gag verstehen und muss verstehen, was die satirische Überspitzung da drin ist, durch eine Übertreibung, aber auch durch den Bruch damit, dass diese künstlerische Person, die auf der Bühne steht, für sich irgendwie das darstellt, es ist nicht so, wie ich die 5 Minuten davor quasi geredet habe.
Ja.
Wenn ich auf der Bühne stehe und sage, Juden sind doof und danach sage, ja, aber so bin ich gar nicht, ist das nicht unbedingt besser, weil ich trotzdem halt Gefühle trigger, aber es setzt das alles... ist ein scheiß Witz, aber trotzdem setze ich es ja in einen Kontext, wo ich sage, das meine ich nicht so. Und das fehlt halt bei dieser Performance komplett. Es fehlt der Bruch, wo Leute sagen, ah, okay, das meinte sie eigentlich und das ist einfach nicht da.
Ja. Es bringt natürlich das, was ich bei der Performance schon sagen muss, und das habe ich auch so schon angedeutet gerade eben, dass sie eben das Publikum denken lässt, zu einem gewissen Grad, ja, stimmt doch. Weißt du, dass sie eben diese Aussagen über, ewig alten, in Anführungsstrichen, jüdischen Klischees sozusagen bedient, die man eben schon aus der dunkelsten Zeit des letzten Jahrhunderts kennt.
Der letzten Jahrhunderte.
Und der letzten Jahrtausende.
Ja.
Gleichzeitig halt den Menschen in den Kopf setzt, ja, so falsch ist das gar nicht. Aber was halt am Ende fehlt, ist einfach das Ding so, Leute, habt ihr das gerade gemerkt, an was ihr gedacht habt? So,
ja.
Was weiß ich, ich erinnere mich an, ich weiß es nicht, war das nicht Moritz oder Till Reiners oder so? Einer von beiden irgendwie, ja, ihr habt gerade noch über tote Kinder gelacht, so nach dem Motto. Weißt du, welchen Witz-Joke ich meine?
Das ist von Louis C.K.
Ah, das ist von Louis C.K. Ja. Ah, stimmt. Aber das ist halt so, ne, du machst halt einen Joke und sagst halt, ja, Leute, habt ihr das gerade gemerkt? Ihr lacht gerade über die schlimmste Sache, die es gibt.
Ja.
Das verurteilt ihr jetzt, aber vorher habt ihr über das und das gelacht, wo man den Leuten einfach so einen Humorspiegel vorhält. Was weiß genau. Ich, bei Shahak Shapira, der hat eben diesen Witz gemacht, dass Auschwitz auf Yelp nur 3 Sterne hat. So.
Ja.
Aber der McDonald's 4 im Nachbarort.
Ja.
So. Ne? Keine Ahnung. Weißt
der,
du,
der Punkt ist, was du auch gerade schon also mit der Begrifflichkeit auch gesagt hast, in jedem Kabarettprogramm von irgendwelchem Hans Franz, sagen wir mal Y bis Z Comedian steht, die Person hält dem Publikum den Spiegel vor. Und
schlimmer
Satz. Das Ding, ja, ich weiß, aber das Ding ist, Lisa Eckert hält dem Publikum den Spiegel vor, aber löst halt nicht aus, so, ah, okay, krass, stimmt, jetzt habe ich gerade wieder, ich bin in alte Ressentiments verfallen, ja. Das möchte ich nicht. Es ist ja. Einfach nur, sie hält den Spiegel hin und dann geht sie.
Ja.
Also sie dreht den Spiegel nicht um. Das fehlt halt explizit bei dieser Performance. Es gibt ja auch andere Performances von ihr. Ich habe lange keinen Auftritt mehr von ihr gesehen. Da möchte ich mich auch nochmal kurz so ein bisschen reinwaschen, weil ich nicht weiß, was sie gerade aktuell sonst so macht. Aber früher, als sie als Poetry Slammerin auf der Bühne war, gab es auch natürlich schwarzhumorige Texte, aber nichts, wo sie sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat mit einer These oder ähnlichem.
Ja.
Und dafür kenne ich, muss ich auch sagen, ich kenne ihr Werk nicht gut genug, um zu sagen, ja, das ist irgendwie...
Mich würde tatsächlich interessieren, wer von euch da draußen sich vielleicht auch schon mit dem Thema beschäftigt hat und diese Performance gesehen hat oder wer Lust hat, sich das mal anzuschauen und wenn ihr das getan habt und irgendwie das Gefühl habt, ihr habt da eine Meinung zu, dann schreibt ihr uns gerne, weil es würde mich wirklich, wirklich interessieren, wie ihr so darüber denkt
ja.
Und ich hab auch die ganze wie ihr das
Zeit,
wahrnehmt.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit, während ich gesprochen habe, immer Angst, dass ich mich in irgendeinen brennenden Kessel setze mit irgendeiner Aussage, weil einerseits, gut, ich habe sie 2-3 Mal getroffen, aber andererseits beschäftige ich mich nicht mit ihr. Ich habe jetzt den Beitrag gesehen, ich habe jetzt gerade diesen großen Affront mitbekommen mit dem Harbourfront Literaturfestival, wo sie ausgeladen wurde und jetzt wieder eingeladen werden sollte und bla bla bla, ganz lange Geschichte, reicht jetzt nicht für hier. Aber ich weiß halt, ich kenne sie nicht gut genug, ich kenne ihr Werk nicht gut genug, um mich wirklich darauf irgendwie festzunageln, dass ich sagen kann, so und so ist das. Ja.
Ja. Ey, Hinni, hast du heute Bock mal auf eine etwas längere Folge?
Anscheinend ja. Also ich meine, wo sind wir jetzt gerade? Eine Stunde sechs.
Ja, ja. Wollen wir noch ein Thema machen? Ein Thema, was mir am Herzen liegt.
Wenn es dir am Herzen liegt, machen wir es auf jeden Fall.
Und zwar, ich war ja, du weißt ja, ich war ja lange auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Ja.
Kurz vorm SPD. So, und jetzt hat die SPD heute, an dem Tag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, das ist Montag, ihren großartigen Kanzlerkandidaten vorgestellt. Und zwar Olaf Scholz.
Ja.
Unser Olaf aus Hamburg.
Ach, toll, toll.
Was hältst du denn eigentlich davon?
Also ich meine, also in der Zeit, wo er hier als Bürgermeister amtierend war, da muss man ja sagen, er hat ja einfach alles richtig gemacht.
Alles, also, oder?
Gerade sein Umgang mit G20 war einfach vorbildlich.
Uns Olaf.
unser Olaf, also ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Ich habe das heute gesehen bei der Tagesschau und das Erste, was ich dachte, war, ja geil, nochmal 4 Jahre CDU.
Ja, ja. Ich habe es auch mit Kopfschütteln wahrgenommen, weil ich immer und immer noch darauf hoffe, weil ich immer noch irgendwo Sympathien für die SPD habe, so kriegt doch endlich mal die Wende hin. Dreht, weißt du, es ist doch nun offensichtlich so, dass die Leute keinen Bock darauf haben, wie ihr den Wagen hier fahrt.
Ja.
Fahrt doch einfach mal in die andere Richtung.
Ja.
Also, was soll denn das?
Warum hört niemand auf Kevin Kühnert?
Warum hört eigentlich niemand auf Künikev?
Also ist es halt wirklich einfach so, ich habe das heute gesehen und dachte, ja, nächste Wahl ist höchstwahrscheinlich die Prozentzahl für die SPD niedriger als mein höchster Alkoholpromillespiegel, den ich je hatte.
Ich sag 14 irgendwas Prozent für die SPD. Bei
ich kann mir gut vorstellen, dass, also ganz ehrlich, Olaf Scholz, also ich kann mir gut vorstellen, naja, die haben zu viele Wähler eigentlich und zu viele Leute, die fest daran halten, aber ey, Olaf Scholz, könnte auch gut sein, dass sie endlich mal wieder einstellig werden. Wäre krass,
ich aber trotzdem. Ich glaube, nächste Bundestagswahl, was rauskommen wird, ist, glaube ich, schwarz-grün.
Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, die Grünen werden über 20% bekommen. Und das würde ich Ihnen auch wünschen,
Ich sympathisiere auch mit den Grünen. Ich finde ganz viel gut, was sie tun und ganz viel auch nicht so gut, weil sie auch so eine bürgerliche Partei werden, die, weißt du so, das hat angefangen mit diesem Ministerpräsidenten, wie heißt der, Kretschmer? Wie heißt er in Baden-Württemberg? Heißt nicht Kretschmer?
Boah, bei Baden-Württemberg denke ich einfach immer nur an den Idioten aus Tübingen.
Na, jedenfalls der erste grüne Ministerpräsident. Und der könnte ja genauso gut von der CDU sein. Das ist ja scheißegal. Ja, der war ja auch für die Abwrackprämie für Benziner. Als Grüne.
Die Grüne in Baden-Württemberg ist halt auch eigentlich die CDU, bloß die CDU in Baden-Württemberg ist halt so rechts, dass die Grünen halt irgendwie durchgehen. Würde ich jetzt mal so als steile These in den Raum stellen.
Ja, ich habe ja auch Verwandte in Baden-Württemberg und da sind viele so sauer, dass man in Baden-Württemberg nicht die CSU wählen darf.
Ja.
Also, weil denen die CDU da nicht radikal genug ist. Ja, so ist das zumindest in meinem Familienkreis immer gewesen. Und wo ich mir auch schon immer dachte, so Leute, denkt doch mal nach, ich finde das doch scheiße. Aber naja, gut. Olaf Scholz. Meine Two Cents dazu sind einfach, ich glaube, er kann gut mit Finanzen umgehen. Das glaube ich schon. Ich glaube, das, was er gerade macht, Finanzminister, ist, glaube ich, ein guter Job für ihn.
Ja, weil er gefühlskalt ist.
Weil er ein gefühlskalter Typ ist. Und aber ich muss auch sagen, das, was ich hier politisch in Hamburg erleben musste, ich habe so eine große Aversion gegen diesen Menschen entwickelt, dass es für mich so eine richtige Hiobsbotschaft war, dass dieser Mensch jetzt eben für das Bundeskanzleramt kandidieren soll. Das geht für mich einfach nicht. Sorry.
Ja, also ich finde halt einfach krass, wie eine Partei, die auch wirklich halt nicht nur, also die Kanzler gestellt hat, sich einfach mit jeder nächsten Wahl, ob es auf Länderebene oder Bundesebene ist, sich immer weiter ins Ausmanövriert. Das ist so heftig.
Ja.
Das ist so krass. Eine Freundin von mir, die in der SPD ist, hat heute auch gepostet bei Facebook so einfach so, ach ja, schade, ich glaube, ich trete bald aus.
Ja.
Das ist halt einfach, Leute.
Und das ist halt wirklich eine Einstellung, da habe ich so viel Empathie für.
Ja.
Einfach zu sagen, so Politikverdrossenheit, nicht nur bei Leuten in einer Partei, sondern in einer Gesellschaft, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist dieses ständige Gefühl, egal was wir hier wählen, egal was wir hier tun, es verändert sich nichts.
Ja.
Es passiert so oder so, ob ich die SPD oder die CDU oder die Grünen wähle, am Ende kriege ich die gleiche Politik.
Genau, wo ist denn der alte Geist der SPD? Der fehlt halt einfach komplett. Weißt du, und das Ding ist, ich gehe auch nicht mit allem d'accord, zum Beispiel, was die Linke sagt, aber die Linke hat halt wenigstens so ein bisschen den Ansatz, okay, wir wollen was verändern. Die werden niemals eine Mehrheit kriegen. Also nicht in aktueller Lage. Aber ja, also die Parteien, die halt irgendwie ihre Stimmen kriegen, die Grünen sind mittlerweile auch nicht mehr so grün wie mittlerweile die Linke. Das ist halt auch so krass, ne? Ich erinnere mich immer an mein Lieblingszitat von Harry Rowold, dem großartigen Schriftsteller, leider verstorben, der gesagt hat, wenn man früher Hippie und grün war, dann sieht man heute aus wie ich. Er hatte lange graue Haare und einen lang rauschenden Bart und nicht wie Joschka Fischer.
Ja,
weil es ist einfach so. Das ist natürlich so ein bisschen Äußerlichkeitsshaming, scheiß drauf. Aber es ist halt einfach so, ich habe auch das Gefühl, dass die Grünen halt den Spirit verloren haben. Teilweise.
Ich glaube, da sind viele gute Leute. Ich glaube, auch in der SPD sind viele gute Leute. In der CDU ist mir jetzt niemand bekannt.
wir kleiner Zecken-Podcast hier.
Der antifaschistische Kampf-Podcast Normale Möwe meldet sich zurück. Ich weiß auch nicht, was man machen soll. Wir werden das weiter beobachten. Ich habe jetzt auch wirklich, ich bin unentschlossener als jemals zuvor politisch, habe ich das Gefühl. Das heute hat mich richtig nochmal so, ja gut, und was jetzt? Irgendwie, ich finde alles doof.
Ja, aber das Gute ist ja, es gibt immer ein paar Sachen, auf die man einfach entschlossen reagieren kann, die einfach zum Leben dazugehören, wie zum Beispiel Folgendes.
Der Drink der Woche.
Meine sehr geehrten Möwis, ihr kennt ihn und ihr wollt ihn auch in euch hineinschlonzen. Wir haben heute wieder mal einen ganz, ganz formidablen Drink vorbereitet. Er heißt wie genau?
Er heißt Limoncello Spritz. Wurde uns von einem Möwi geschickt. Liebe Grüße an Stefan. Das ist praktisch ein Aperol-Spritz, nur statt Aperol kommt Limoncello rein, eine andere großartige italienische Spirituose. Und statt der Orange macht man Zitrone rein, weil genau. Limoncello ist natürlich ein Zitronenschnaps.
Für die Leute, die jetzt nicht explizit ihre oder unsere Aperol-Folge raussuchen wollen, man nimmt ein bisschen Prosecco, kippt das ins Glas, dann macht man da so ein bisschen Eis rein, dann macht man da so ein bisschen Limoncello rein und Mischungsverhältnis, je nachdem, wie gerne man das mag. Und dann kommt oben drauf die Zitrone, die leckere Zitrone.
Genau. Wie jede Woche bewerten wir auch diesen Drink der Woche in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
Ja.
Mein lieber Hinnack, wollen wir das Ding mal probieren?
Ich würde sagen, wir stoßen einmal an und nehmen einen kleinen Schluck, also eine minimale Pause.
Ja. Oha.
Ah ja, ich merke auf jeden Fall, wo die Reise hingeht.
Ja, was ist denn ein klassischer Vorteil von so einem Getränk?
Es ist ähnlich zum Aperol Spritz, ein hervorragendes Sommergetränk. Man kennt das, man sitzt da in Venezia und guckt auf die Lagune und hat gerade dieses Getränk in der Hand. Nein, Vorteil von solchen Getränken, sie sind leicht, aber machen einen geilen Schwips, finde ich persönlich. Also weißt du, man kann auch 4-5 davon trinken, auch bei großer Hitze. Es ist durch das Eis wird es immer so ein bisschen softer mit der Zeit und es gibt einem immer so dieses deutsche Vita-Gefühl.
Ja. Ich finde auch, dass es sehr erfrischend ist, dass es so ein bisschen ist wie eine trübe Zitronenlimonade zum Saufen.
Ja, voll.
Ja, ich finde, da ist was dran.
Ich finde, es hat aber auch ein bisschen mehr Raffinesse als ein Aperol Spritz. Den kriegst du überall, das ist ja immer mein, entweder du kriegst ihn gar nicht überall oder du kriegst ihn überall, das finde ich ja immer beides scheiße, aber der hat halt irgendwie so ein kleines Müh mehr Eleganz, finde ich persönlich.
Stefan, der uns diesen Drink geschickt hat, der hat zum Beispiel, seine eigene Bewertung war, hab mich damit am Samstag vollkommen weggeschädelt. Nach dem Kater gestern kann ich heute mit einem Blick in die Vergangenheit sagen, war geil. Und ich finde, diese poetischen Worte sagen auch viel über diesen Drink aus.
Ja. Also du kannst dich damit auch richtig, richtig doll weghauen.
Ja, weil du nämlich durch diese erfrischende Note, durch diese Zitrone halt eben das gar nicht so richtig mitbekommst. Es ist so ein bisschen wie eine sehr sprudelige Zitronenlimonade, wo du gleichzeitig merkst, das war schon Bock.
Ja, genau. Das ist schon eine gute Sache. Ein Drink, der Spaß macht einfach.
Ja, ich sehe da die Vorteile doch schon doll, weil das ist ja auch so Aperol Spritz, alles schön und gut. Ich meine, wir sind große Fans des klassischen Aperol Spritz. Kann man nicht anders sagen. Wir sind Verfechter, wir sind Markenbotschafter, das kann man schon irgendwie sagen. Aber wer mal eine Abwechslung braucht, wer einfach mal sagt, hey, heute mal was Verrücktes. Ja, ich muss mal was ändern in meinem Leben. Ich muss mal ein bisschen Schwung reinbringen. Ich möchte mich verändern, auch persönlich. So, warum nicht mal ein Limoncello-Spritz?
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist eine echte Alternative und mir würde jetzt auch im Hinblick auf die Nachteile gar niemand einfallen, so eine bestimmte Gruppe, wo ich jetzt so per se sagen würde, nee, solchen Leuten schmeckt das nicht.
Nee, stimme ich dir zu, aber ich habe tatsächlich einen Nachteil auf jeden Fall schon mal in der Hand, weil beim Aperol Spritz mit den Bitterstoffen vom Aperol, da trinkt man halt, wie ich schon gesagt habe, so gerne seine 4-5, aber man weiß, wann Schluss ist, weil irgendwann kann man nicht mehr diese Bitterstoffe dauerhaft im Mund haben. Es wird, weißt du, so der 5. ist auch schon ein bisschen, ich sauf den, also das ist kein genussvolles Trinken mehr, sondern es ist Saufen. Und ich finde, bei dem, so wie ich ihn jetzt gerade so ein kleines Geschmäckle hatte davon. Das kann gefährlich werden, weil ich kann mir gut vorstellen, von dem trinken wir auch gerne mal 10 oder 11, so wie Stefan, und hat sich ordentlich weggeschädelt, weil ich glaube, der Kater ist da richtig doll. Prosecco mit Limoncello, diesem Zitronenlikör, ich kann mir gut vorstellen, dass das ordentlich reinhaut. Ich kann mir richtig gut vorstellen, da hast du so einen ganz unangenehmen Kater bei 33 Grad morgen.
Ja, so einer, der instant Kopfschmerzen macht.
Ja, Ja, auf jeden Fall, weil man halt auch da das Maß nicht kennt. Weißt ja, du, das ist genau
du merkst schon so beim zu Bett gehen, vielleicht sollte ich doch noch mal so 2-3 Ibo einwerfen.
Das ist halt so, ich finde, das hat so ein bisschen den Beigeschmack von Wodka Sprite. Es schmeckt nur nach Sprite und man unterschätzt, dass man nur 3 davon trinken sollte und dann hat man plötzlich 8 drin und wird aus der Dorfdisco geschmissen.
Also ich finde es aber ein Getränk, was weit entfernt von Dorfdisco ist.
Ja, nein, aber du weißt, das war nur als Vergleich gemeint. Ja, ich kann mir, sagen wir mal so, du wirst aus der Strandbar gewaltsam entfernt. So vielleicht.
Eher. Aussehen, wie schaut's aus? Ich würde sagen, es schaut sehr schön aus.
Ja, ich finde, es schmeckt halt, was du schon meinst, wie eine naturtrübe Zitronenlimonade. Also hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten dazu, aber vom Aussehen her hat es schon was sehr, sehr Edles, weil es sehr viel heller ist und ich finde es schön.
Schon auch sauer.
Ja.
Ne, das muss einem bewusst sein, schon auch sauer. Aber ich finde, ja, es sieht edel aus. Es hat so eine goldene Farbe fast.
Und abseits von irgendwie Cola mit Zitrone oder Gin Tonic oder ähnlichem, gibt es gar nicht so viele Drinks, wo dann noch eine Zitrone obendrein kommt, finde ich persönlich.
Ja, doch schon einige.
Also ich würde, bei der Farbe würde ich auf jeden Fall fragen, Entschuldigung, was ist das? Das sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus.
Weil ich finde, Zitrone hat sonst immer eher was Billiges an sich.
Ja, weil man immer so denkt, Zitrone ist so das Standard-Schnitz.
Ja,
so.
Genau. Ja.
Ah ja, okay. Cola, Fanta, Sprite, Zitrone rein.
Ja, so. Vollkommen. Ja, ja. Spezi, ausnahmsweise.
Geschmack.
Haben wir jetzt beide schon mehrfach gesagt, naturtrübe Zitronenlimonade mit ein bisschen mehr Pep, mit ein bisschen mehr Schmackofazzo. Also ja, ich finde, geschmacklich ist das wirklich sehr, sehr gut.
Ja, es schmeckt frisch, es schmeckt irgendwie, ja, frisch auch im Sinne von irgendwie, ich habe das Gefühl, es schmeckt so wie etwas, was du bist so in Italien, auf einer wunderschönen Sandsteinterrasse, sitzt neben einem Pool. Und die italienischen Nachbarn kommen vorbei mit einem großen Tablett, mit einer Karaffe voll dieses Getränks, mit ganz, ganz vielen Zitronenscheiben da drin.
Ja.
Und schenken dir das ein und ganz, ganz viel Eis. Und du bekommst das so. Und ich glaube, das ist das Feeling.
Es hat halt, genau, es schmeckt halt einfach so ein bisschen nach Urlaub, nach Sommerurlaub.
Ja, es schmeckt nach Urlaub, es schmeckt nach deutsche Vita. Ich finde, es schmeckt nach Italien. Und jetzt bekomme ich ein bisschen Sehnsucht nach Italien.
Ich muss auch noch dazu einmal kurz, ganz kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich mit Limoncello auskennen. Der ist ja jetzt nicht so super gängig. Ich kenne den tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie Leuten mit italienischem Background irgendwie sehr auf die Füße trete, aber ich kenne ihn eher so als als Kleinigkeit, nach so als Dessert-Schnaps oder ähnlichem. Und da finde ich ihn immer zu doll, weil er mir zu krass zitronig ist. Und der Prosecco nimmt genau dieses zu krasse Zitronige raus und macht daraus so ein schönes Konglomerat an Nice.
Ich finde es schon gut. Ich finde es schon wirklich sehr, sehr gut. Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollten?
Frauen, die Strohhüte aufhaben und weiße Kleider und am Strand lang gehen und Männer in Leinenhosen und einem Hemd, das weiß ist uns zu weit aufgeknüpft.
Ja. Aber glaubst du, es ist so ein Getränk für jedermann, jeder Frau sozusagen? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, für viele ist es eher so eine Art Aperitif, was wir hier gerade machen.
Ja.
Also zum, ich glaube, wir beide sind solche Leute, die sich damit auch richtig betrinken können, aber eigentlich ist es eher so ein kleiner Begrüßungsdrink, würde ich jetzt eher mal einschätzen, oder?
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass man auf so einer sommerlichen Feier unter einem weißen großen Raffaello-Segel, dass man dort begrüßt wird mit so einem Drink.
Ja, also so Hochzeit in Italien.
Ja, ja.
Oder Hochzeit am Strand allgemein und der Dresscode ist weiß und mehr nicht.
White Party.
Ja. White Party. Und weißt du, und Braut und Bräutigam tragen halt natürlich wunderschöne Anzüge und alle anderen sind so ein bisschen leger, weil sie wissen, gleich geht richtig doll die Party los.
Ja, ja.
Die haben extra so einen DJ engagiert, der nur so Italo-Pop von 2000 bis 2002 auflegt. Eros Ramazzotti, Neck, alles dabei.
Alles dabei. Alles dabei. Aber wie cool ist dieses Getränk?
Ich find's cooler als Aperol Spritz, weil es besonderer ist.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals für den Aperol Spritz gegeben habe als Coolness-Faktor. Aber jetzt so just in diesem Moment und aus der leicht angeschickerten Laune heraus, es ist ein cooles Getränk, weil es irgendwie schon was Besonderes hat, aber es doch sehr einfach ist.
Ja.
Weißt du, es ist halt so, ne, klar, ihr könnt,
also
ihr könnt,
hast, du hast das Ding ja gemixt in 30 Sekunden.
Es ist, ja, es hat für mich halt einfach so dieses, ah cool, dass ihr Aperol Spritz trinkt, ist für mich okay, aber ich mag ja lieber meinen Limoncello Spritz. Ist mir, ist ein bisschen besonderer, aber nee, also ist schon, weißt du, es ist so ein bisschen eine Spur cooler als Aperol Spritz, würde ich persönlich behaupten.
Ja, einfach weil es so, es nimmt den Junggesellenabschied aus Aperol Spritz raus.
Ja, schon.
Oder?
Ja, schon. Es, weil Aperol Spritz hat sehr viel an Coolness verloren, dadurch, dass du es an jeder Ecke kriegst. Ja. Du kriegst es ja mittlerweile vorgemixt in Flaschen.
Es nimmt diesen Mädelsabend aus Aperol Spritz raus.
Ja, genau. Oder heute letzter Abend, wir gehen noch ins Striplokal, wo nur Männer tanzen. Nicey.
Nice. Ja, ich glaube, das nimmt es dem und deshalb macht es das auch ein bisschen cooler.
Aber auch nur ein Müh.
Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir waren ja auch schon ein bisschen bei dieser Hochzeit, mhm, bei dieser schönen Feierlichkeit. Menschen sind in weiß gekleidet oder in sehr sommerlichen Farben, in Anzügen, ja, und Kleidern und weiß ich auch nicht. Es hat so was Erhabenes.
Ja, weißt du, wo sogar Opa und Oma die beigen Klamotten weggelegt haben, um doch nochmal weiß anzuziehen.
Ja, ja. Finde ich auch.
Brauntöne heute mal nicht. Sabrina heiratet erst zum dritten Mal.
Ja. Also ich würde schon sagen, dass es ein cooles Getränk ist, oder?
Ich finde es auch cool, aber müsste man halt vergleichen, was wir damals bei Aperol Spritz gegeben haben. Ich finde es nur ein bisschen cooler.
Ich finde es auch, schon cooler. Wirklich.
Na gut. Na gut. Weißt du, ich gehe mit. Ansonsten streiten wir uns jetzt wieder nochmal 15 Minuten darüber, was an dem Ding cool ist oder uncool. Und dann haben wir die längste Folge Normale Möwe ever geschafft.
Ja, außerdem bin ich ja gerade auch in diesem Jahr 2020 eher so dabei, auch mal höhere Punktzahlen zu geben. Gerade wenn ich was gut finde. Das ist ja vielleicht schon aufgefallen.
Ja, ich meine, das Jahr war bisher so beschissen, da kann man auch wenigstens mal für gute Drinks gute Punkte geben.
Ja, ja. Und so ergibt sich für uns für den Limoncello Spritz, bestehend aus Prosecco und Limoncello, Eis und Zitrone.
Exakt.
Eine Gesamtwertung von, wir klatschen alle in die Hände, treten mit den Füßen und freuen uns extrem für die Gesamtpunktzahl. 4,7 Punkte. Hinak freut sich auf jeden Fall. Das ist ein sehr schönes Klatsch.
Meine Freude ist ehrlich und nicht gekauft.
Weil mit Geld kann man sich viel kaufen. Nur halt keine Liebe, aber ein Jetski. Obwohl, Hugh Hefner konnte sich auch Liebe kaufen, glaube ich.
Oh, ja. Kaum hast du mal irgendwie ein paar Leute um sich herum, die unbedingt erfolgreich werden möchten. Ich weiß nicht, ob das... Also ich würde da nicht Liebe zu sagen. Ein bisschen unangenehm, Max. Ein bisschen unangenehm. Ja, aber trotz dessen, ich habe diesen Limoncello-Spritz auch schon zur Hälfte geleert. Wirklich ein formidables Getränk, 4,7 gehe ich vollkommen mit. Max, es war eine Freude, heute hier sein zu dürfen. Wirklich.
Ja, ich freue mich, dass du da warst, weil... ich bin auch ein Typ, der schlecht alleine sein kann. Mm. Und deine Gesellschaft macht mich auch einfach immer ein bisschen glücklicher.
Aber ich bin ja trotzdem, hey, let's face it, sag die Wahrheit, ich bin zweite Wahl, ne? Zuerst kommt immer Markut.
Ja, wo ist der eigentlich? Wo ist eigentlich Markut?
Ich habe gehört, der
Was
hat Stress.
Was macht Markut eigentlich gerade?
Der hat so eine Reportage, er ist ja Fotoredakteur, hat so eine Reportage über das Kokainkartell in Kolumbien gemacht und der musste für eine Zeit lang untertauchen, weil es gerade ein bisschen heiß wurde.
Ah, okay. Ja.
Ja, was übrigens auch sehr heiß ist.
Ich weiß, was ich gehört habe?
Ja.
Auf die Frage, was macht Markut eigentlich gerade? Habe ich eigentlich gehört, dass Markut gerade so einer wandernden Jazzgruppe beigetreten ist.
Mhm.
Weil er ist ja Drummer auch. Ja. Er spielt ja viel Schlagzeug.
Ja.
Und ich habe gehört, dass er jetzt gerade durch Osteuropa tourt, durch illegale Kneipen, durch so Corona-Kneipen.
Ah, krass. Ja. Krass.
Attila Hildmann singt.
Oh, geil. Ja, ja, und Xavier Naidoo macht Back-Vocals.
Ja, der macht die Backing-Vocals.
Ja.
Sie sieht mich einfach nicht.
Ja, und Adolf Hitler sitzt am Piano. Scheiße.
Adolf Hitler verkauft in der Pause Eis. So. Ich glaube, das macht Markut gerade. Was glaubst du, oder hast du noch eine andere Idee, was er gerade macht?
Also, es gibt Stimmen, die behaupten, dass er in Wirklichkeit gerade in Dänemark ist zum Angeln. Aber ganz ehrlich, das ist so absurd, das kann ich mir nicht vorstellen.
Stell mir Markut mit einer Angel vor.
Stell mir Markut in Dänemark vor.
So ein ganz kleiner Mensch hält so eine riesige Angel.
Nein.
Das kann doch nicht sein.
Nein. Wahrscheinlich macht er wirklich seinen Pilotenschein.
Ich glaube, er macht den Pilotenschein in Kolumbien mit dem Kartell auf der Flucht mit der Jazzband.
Möglich ist alles in dieser verqueren Welt.
Ich kann mir das am besten vorstellen. Hinak, wollen wir diese Folge beenden?
Ja.
Möchtest also, du, hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen?
Meine letzten Worte für den heutigen Abend hoffe ich auf jeden Fall, wenn ich nicht überfahren werde auf dem Rückweg. Ja, tatsächlich gibt's noch eine Kleinigkeit. Wir haben eine komplett neue Rutsche an T-Shirts bekommen, weil die erste Rutsche ist ausverkauft, ist sie nicht, aber die erste Rutsche ist ausverkauft.
Zumindest
und
gewisse Größen.
Gewisse Größen. Und wir haben nachbestellt diese gewissen Größen. Also, ey, die sehen so schick aus. Sie sehen aus wie die alten, aber sind noch besser.
Sind
also
die eigentlich gestickt?
Die sind gestickt. Sind das die? Ist rosa gestickt, weißer Fairtrade T-Shirt-Stoff.
Ist das vegan?
Öko-vegan, Bio. Das T-Shirt hat einen besseren ökologischen Schuhabdruck als alles, was du je besitzen wirst.
Ja, ja.
Da kann man einfach nur sagen, ey, da muss man einfach mal zugreifen. Das ist vielleicht das Letzte, was ich noch hier heute irgendwie beitragen würde.
Ich glaube, Greta Thunberg hat auch letztens eins bestellt. Weiß ich nicht genau. Möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten beenden wir natürlich diese Folge Normale Möwe, wie jede Folge Normale Möwe, mit berühmten letzten Worten. Das sind Worte, die berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich so vor ihrem Tod gesagt haben sollen. Heute gehen wir sozusagen in die Tiefen des Weltraums. Hinak, kannst du dir das vorstellen?
Die Tiefen des Weltraums, ja.
Ja. Und zwar Leonard Nimoy. Kennst du den noch?
Natürlich, das ist Spock.
Das ist der Schauspieler von Spock. Von ihm sind keine letzten Worte sozusagen direkt überliefert, aber er hat wenige Stunden vor seinem Tod einen letzten Tweet veröffentlicht.
Mhm.
Und wir gedenken hiermit an den großartigen Leonard Nimoy, den Schauspieler von Spock in Star Trek. Und ja, sein letzter Tweet war: Ein Leben ist wie ein Garten. Perfekte Momente kann man haben, aber nicht behalten, außer in der Erinnerung.
Oh, mega schön. Ciao. Tschüss.